So. Ja, dann mach mal plopp.
Max, wir müssen reden. Das hat man auch gehört, oder?
Ja.
Das Geschäume.
Das hast du großen Bitcoin abgeräumt, dass du jetzt hier.
Das war, genau.
Statt dem Arbeiterbier deine.
Da ist wieder ein neuer Block entstanden, ein neuer Bitcoin-Block.
Oh Mann.
Nee, ich habe mir jetzt mal, ich hatte jetzt einfach von so einer Gelegenheit noch Sekt da, also Prosecco, und das habe ich jetzt geöffnet. Mal was Neues für ein WMR.
Irgendwie sieht hier Reaper ein bisschen anders aus. Oh, egal.
Hat es sich geupdatet?
Ja, das ist ja immer so ein großes Drama mit Updates bei Reaper. Das ist ja hier Ultraschall, die hart verdrahten ja immer ihr Ultraschall gegen irgendeine Reaper-Version, und wenn die dann halt und dann gibt's halt keine, und dann schalten sie, da bin ich seit Ewigkeiten im Streit mit Ralf. Und das ist, dass ich das scheiße finde, und dann kann man keine Reaper-Updates mehr machen, und sie beschimpfen einem auch, wenn man heimlich doch Updates macht. Und jetzt gab es ja ein neues macOS, aber es geht Gott sei Dank alles noch. Und dann, weißt du, dann kannst du, es ist ja quasi seine Meinung, naja, solange wir das nicht offiziell sagen, dass man sein macOS aktualisieren darf, dann darfst du halt dein macOS nicht aktualisieren, was natürlich vielleicht, wenn du irgendwie einen dedizierten Aufnahmerechner hast, vielleicht eine praktikable Weg ist, aber naja, egal.
Dass die Aufnahme trotzdem klappt.
Ich hoffe, dass die Aufnahme trotzdem klappt, ja. Ja, an Tagen wie heute bin ich ganz froh, dass wir das Land verlassen, ne?
Wieso, was war denn heute nochmal?
Na, hast nicht mitgekriegt, dass Trump angekündigt hat, dass er die Citizen Birthright abschaffen will?
Ah ja, stimmt, ja, das hat er gesagt. Order. Ja, genau.
Das ist
wird zunehmend krasser, oder? Ich habe das Gefühl, also auch dieser antisemitische Anschlag, der da stattfand, und die Worte, die er da, also das ist unglaublich eigentlich, ja. Also dass ihm das ist schon richtig krass eigentlich.
Das ist krass, ja. Also ich meine, dieses Ganze, wie sie da wie sie da an der Grenze jetzt, also es ist ja echt irre, dass darauf noch irgendjemand aufspringt. Aber es ist, also zuerst wollten die Republikaner ja über Wirtschaft gehen. Dass die Wirtschaft brummt und so und alles gut, und darum in den Midterms wählt uns. Und das hat nicht geklappt. Zum einen, weil von der brummenden Wirtschaft nicht so irre viel bei den Leuten ankommt. Zum anderen aber auch, weil die Wirtschaft nicht mehr so brummt. Einige sagen sogar, dass die Rezession schon angefangen hat. Und dass der einzige Grund, warum sich das noch nicht ausgewirkt hat, dass die Wirtschaft tatsächlich merklich zusammengebrochen ist, weil halt die staatlichen Investitionen so gigantisch zugenommen haben, die mit Schulden finanziert werden. Und so, darum konnten sie darauf nicht setzen. Dann hat Trump ja nochmal so kurz dieses, ich weiß nicht, ob das überhaupt mitgekriegt hat, so, ja, wir machen hier nochmal neue Tax Cut noch vor den Wahlen und weiß, oder direkt nach den Wahlen und so.
Noch mehr Tax Cut.
Ist schon alles geplant für die Mittelklasse diesmal, für die Mittelschicht, weil angeblich war ja schon die letzte für die Mittelschicht, aber offensichtlich, egal.
Ich habe nur dieses Obama-Video gesehen, wo er ihm vorgeworfen hat, dass das halt nur leere Luft wäre.
Total. Und dann hat er halt, und dann hat aber irgendwie haben ein paar Journalisten gesagt, aber der Kongress tagt erst das Ding, es kommt das nächste Mal erst dann und dann zusammen. Irgendwie, weil jetzt vor den Wahlen kommen die gar nicht mehr zusammen. Wie wollt ihr denn ein Gesetz verabschieden, wenn der Kongress gar nicht tagt? Geschweige denn, dass die natürlich gar kein Gesetz hatten. Daraufhin ist das dann zusammengefallen. Das war wohl wirklich, ich habe dann irgendwie so einen Hintergrundbericht, ich glaube in der Washington Post gelesen, das war das erste Mal, dass auch die Mitarbeiter von Trump davon gehört haben, von diesen neuen Tax Cuts. Also das war auch, das ist dann halt, die sitzen dann halt da offensichtlich Gewehr bei Fuß und warten drauf, mit welchem Müll er jetzt wieder um die Ecke kommt. Und dann hat er, ja, und das hat aber auch nicht offensichtlich so gezündet. Dann haben sie ja diesen Karawan, diese Migranten, die da aus.
Ah ja, genau. Das ist echt perfide, ne? Aber ich meine, im Endeffekt ähnlich wie die Kampagnen hier in Europa gewesen sind.
Ja.
Da haben sie ja auch mal diese Bilder gezeigt, ne, von diesen Flüchtlingskarawanen und dann halt immer so mit drohenden Sprüchen dazu. Da haben ja auch echt, gab es ja einige, die, ich glaube 2015, 16 oder so, damit Wahlkampf gemacht haben. Mhm. Aber halt so, ja. Also im Endeffekt dasselbe, ne? Wobei halt Trump halt wirklich Präsident ist und jetzt wirklich Soldaten losschickt.
Ja, und jetzt wird da halt die Armee hingeschickt. Jetzt wären da mindestens 5.000, eher 12.000 oder sowas Truppen wurden da losgeschickt.
Vielleicht für unsere Hörer, die das nicht so richtig verfolgen, da sind halt tatsächlich Leute auf sozusagen so eine Karawane, also von Leuten aus Honduras und verschiedenen anderen Süd- und
Mittelamerikanern. Da sind immer Leute unterwegs wohl.
Genau, und die sind aber immer unterwegs. Also
die sind halt immer unterwegs.
Das wird halt gerade instrumentalisiert, ganz krass für den Republikaner.
Und diese Leute haben absolut nichts Illegales getan. Die haben nichts Illegales getan. Die haben, die sind halt auf dem Weg zur Grenze, die würden hier Asyl beantragen. Wenn das Asylrecht irgendwas wert wäre, würden sie es wahrscheinlich auch bekommen. Und die haben nichts Verbotenes getan. Das ist einfach nur so. Und jetzt, und ich weiß nicht, hast du diese Pressekonferenz da gesehen, wo dann Mike Pence da stand und erzählt hat, ja, das wird ja auch von linken Gruppen finanziert, dieses Ganze, also da haben sie diese Verschwörungstheorie mit rein, dass George Soros jetzt dahinter steckt, weil ja so ein bisschen Antisemitismus jetzt auch mal dringend Not tut. Und dann hat ja und dann sitzt Trump da hinten an seinem Schreibtisch und so, ja, die Demokraten haben doch da bestimmt auch was, war doch bestimmt auch mit drin, oder? Bestimmt. Mike Pence weiß nicht so richtig, wie er so drauf, ja, das weiß ich jetzt. Doch, ja, die werden da schon mit drin gewesen sein. Weißt du, so halt Trump, der vor ein paar Tagen Saudi-Arabien geglaubt hat, dass sie auch keine Ahnung haben, wo dieser Journalist Khashoggi abgeblieben ist, der dummerweise in ihrem Konsulat umgebracht. Mehrere Teile zerfallen ist, als zufälligerweise einer ihrer Geheimdienstler mit einer Knochensäge vorbeikam.
Der ist halt nur ausgerutscht.
Der ist, ja, das ist, wo er gesagt hat, ja, innocent until proven guilty, brüllt mal halt durch den Raum rein, ja, da wären doch bestimmt auch die Demokraten, ja, doch, da stecken die Demokraten dahinter. So, dann hat er da angefangen, die Truppe hinterher zu schicken und ist das aber so, dass diese Karawane, in Anführungsstrichen, falls die jemals ankommt, dann sind die noch mindestens 2 Monate unterwegs. Die sind halt noch ewig weit weg. Das ist halt ein großer Kontinent. Und aber kann man jetzt schon mal die Truppen in Bewegung setzen? Jetzt hat sich, ja,
also wenn sie nach den Midterms kommen, dann kommen sie halt einfach zu spät, ne? Also
jetzt haben die sich schon mal aufgelöst. Die haben nämlich schon irgendwie von Mexiko irgendwie Asyl genehmigt bekommen, größtenteils. Also die werden hier nie mehr ankommen. Und damit ist das auch zerfallen. Also könnte er höchstens noch die Bilder schaffen, wie da irgendwelche Soldaten sinnlos an der Grenze rumstehen und dabei Gelder verschwenden.
Das ist doch genau das gleiche wie mit Seehofer, der halt irgendwie extra Schutztruppen irgendwie an die bayerische Grenze beordert hat, weil da halt irgendwie, keine Ahnung, am Tag so in der Woche irgendwie 3 Leute ankommen oder so.
Und jetzt hat er offensichtlich dann über Nacht beschlossen, dass er jetzt nochmal diese ganze Staatsbürgerschaft-Nummer aufmacht. Und das ist ja, man weiß ja bei Trump nie. Es kann ja sein, dass ihm das heute Morgen eingefallen ist oder gestern Abend irgendeiner seiner Kumpels eingeredet hat, dass das doch ein gutes Thema sei. Und jetzt hat er es halt hochgebracht. Kann sein, dass es nie wiederkommt. Kann sein, dass es jetzt durchgezogen wird. Wer weiß. Aber ich kann dir schon mal sagen, dass das schon mal heute hier Millionen Menschen den Tag versaut hat. Weil, also ich war heute Morgen, habe ich Kolja im Kindergarten abgegeben und unsere Kindergärtnerin, die lebt seit 20 Jahren hier, die hat eine Green Card, die hat keine amerikanische Staatsbürgerschaft. Ihre Kinder sind hier geboren. Nun weiß man ja nicht, der hat das ja einfach in die Mikrofone gebrüllt und jetzt gibt es ja keine Äußerung danach. Weiß man ja nicht, wollen sie das rückwirkend machen, wo es schon mal Gerüchte gab, dass die halt für die letzten 40 Jahre rückwirkend die Staatsbürgerschaften aberkennen von Leuten, die hier geboren sind.
Aber ich glaube, das ist verfassungsrechtlich sehr, sehr schwer, glaube ich, rückwirkend sowas zu machen.
Es ist, also ich meine, per Executive Order sowas überhaupt zu machen, ist verfassungsrechtlich praktisch unmöglich. Aber sie haben sich gerade einen Kandidaten ins Supreme Court geholt, der gesagt hat, der nur deswegen Supreme Court Richter geworden ist, weil seine Meinung ist, der Präsident ist, alles, was der Präsident macht, ist automatisch rechtens. Und so argumentiert. Also das ist irre. Wir haben letzte Sendung oder vor ein paar Sendungen haben wir darüber gesprochen, so über dieses, weil ich halt auch so dieses, wie bereit ist Deutschland, Ausländer zu integrieren, und habe dieses Beispiel auch angebracht. Und damals hielt ich das so, naja, es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass das passiert, aber ist jetzt erstmal noch weit weg, und jetzt ist es plötzlich, jetzt steht es heute Morgen plötzlich im Raum. Und im Zweifel, also keine Ahnung. Und das trifft halt so. Die wissen halt nicht, wo sie hinwollen. Wir kennen Leute, die Einwanderer, wo die Frau gerade schwanger ist. So, die halt dachten, die halt vorhatten, hier den Rest ihres Lebens in diesem Land zu leben. Und hier ihre Kinder zu gebären und großzuziehen. Als Amerikaner. Und jetzt, wir ändern mal kurz die Gesetzgebung. Du, müssen eure Kinder das Land verlassen. Und, also wenn sie dann 18 sind, spätestens. Und ja, diese Scheiße macht man in Deutschland schon seit immer, aber das war hier halt immer ein Einwanderungsland. Und es ist so dieses, also ich kann diese Hackfresse langsam nicht mehr ab. Ich kann dieses Arschloch langsam nicht mehr ab.
Sie wird aber auch nicht verschwinden, wenn du hier bist.
Nein, sie wird nicht verschwinden, das stimmt. Aber das ist sowas, was ich jetzt, ich bin ganz froh, weil halt, stell dir vor, wir hätten jetzt tatsächlich irgendwie, wir hätten uns anders entschieden. Wir hätten gesagt, nee, die USA ist es für uns, unser Kind ist Amerikaner, dem wird es hier gut gehen. Wir hätten uns hier vielleicht irgendwo eine Wohnung gekauft oder ein Haus oder hätten uns hier stärker an dieses Land gebunden. Und plötzlich erfährst du, diese Staatsbürgerschaft, die dein Kind hatte, dieses Recht, dass es hier leben darf, das ist jetzt einfach mal hinfällig. Und der darf nicht hier leben. Und dieses Land, in dem wir probieren, gerade uns eine Zukunft aufzubauen, das wird nicht sein Land werden können. Ich kenne Freunde von uns, die sind, wollte ich eh was drüber erzählen, die sind, ich weiß schon ein paar Mal, sie ist Brasilianerin, er ist Indokanadier, Sohn einer Flüchtlingsfrau, ihr Kind ist hier geboren und die natürlich jetzt gerade auch durchdrehen wegen Brasilien.
Brasilien ist auch so krass, oder? Ja. Ich meine, das ist ja wohl echt, also das ist so nach Duterte so fast der krasseste Rechtspopulist gerade so.
Das ist, die wissen, dass sie erstmal auf jeden Fall auf absehbare Zeit nicht nach Brasilien zurück können. Mit den USA hadern sie jetzt auch schon ein bisschen, obwohl die haben hier ein Haus und die haben hier alles und so und die sind hier eigentlich ganz gut integriert, aber sehen halt auch, und das ist das Krasse bei denen, also kann ich ja mal erzählen, der ist zur Radikalisierung von Trump-Wählern, der ist, die sind hier, wie gesagt, sie ist Brasilianerin, er ist Indokanadierin, die Mutter ist Flüchtling aus Indien, ist damals nach Kanada geflüchtet und lebt jetzt hier halt in den USA, ist verheiratet mit einem Mann und der Typ ist, wenn du mich fragst, Alkoholiker und Trump-Supporter. Und der hat neulich unter einen Facebook-Post geschrieben, diese Freundin halt einen Post gepostet über diese Karawane da und so, und sie hat dann und er hat darunter kommentiert, dass man sollte da Gräben hinmachen und dann sollte man die Armee aufstellen und dann sollte man diese Dinger alle abknallen. Ui. Und der Typ ist mit einem Flüchtling verheiratet. Und
Trump ist ja auch mit einer Einwandererin verheiratet.
Ja, aber deren Eltern sind ja jetzt amerikanische Staatsbürger, die haben das ja, damit ist ja alles ganz okay.
Ja, aber weißt du, das ist der Punkt. Also ich glaube, zwei Sachen. Einerseits glaube ich halt tatsächlich, dass halt innerhalb dieser rechten Szene halt Frauen auch so wenig gelten, dass es halt egal ist, ob die importiert sind oder nicht. Also es ist sozusagen, das ist halt eher so ein, wie so ein Ding, ist halt eher wie so ein importiertes Auto, als irgendwie der Mensch, ja, habe ich manchmal das Gefühl, das ist mal so eine steile These. Das andere ist diese krasse kognitive Dissonanz. Wir hatten ja hier gerade Bayern in Hessen Wahlen, ne?
Ja.
Und da gab es dann so eine schöne Grafik, die fand ich sehr, sehr spannend. Da ging es darum, wie die Leute mit und wie die Leute ohne Migrationshintergrund abgestimmt haben.
Ja.
Also Deutsche mit und ohne Migrationshintergrund. Und die Leute mit Migrationshintergrund haben fast 1:1 dieselben Prozente an die Parteien vergeben, inklusive der AfD, die da sogar 1 Prozentpunkt besser war als bei den mit Nicht-Migrationshintergrund. Also ich glaube, offiziell waren es 13% und die mit Migrationshintergrund hatten sie bei 14%.
Was?
Das fand ich dann schon echt erstaunlich, ne? Also
es gab
dann halt verschiedene Erklärungen dafür. Also ich habe dann halt auch rumgefragt, wer da eine gute Erklärung für hat.
Und hab ich gesehen.
Eine, die halt immer wieder kam, war halt so ja, das sind so die, vor allem die Russlanddeutschen, also so die Spätaussiedler, die sind halt sehr, sehr AfD-nah irgendwie und kamen aber auch viele Replies im Sinne von ja, auch sogar irgendwie andere Zuwanderer haben das Gefühl, dass jetzt auch mal genug sei, sozusagen,
ja,
nach mir die Sinnflut.
Ich bin drin, mach die Tür zu. Ist doch.
Genau, also ich bin doch jetzt drin. Was wollt ihr denn jetzt noch? Also, das ist schon echt krass. Also, dass man halt sozusagen nicht von sich nicht sozusagen so sich selbst als Beispiel dafür nehmen kann, dass Integration etwas Gutes ist oder so.
Na, ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass bei vielen auch schlicht und ergreifend die Angst da ist, zu sagen, sowas wie, ich glaube, es hat viele Gründe. Ich glaube, also zum einen ist es natürlich, solange es, bisher war doch alles gut und gerade wenn du Flüchtling bist oder wenn du selber emigriert bist, dann, und du siehst, dass durch die Immigranten die Gefahr droht, dass die Ablehnung von Immigranten steigt, dann würde sie ja auch gegen dich steigen. Also das ist ja nicht nur, kennst du dieses Phänomen? Man sitzt im Zug, man sitzt in einem Abteil drinne und sind irgendwie noch 2 Plätze frei und dann kommt irgendwie guckt noch einer rein und oder sagen wir mal so, da sind 2 Gruppen von Leuten, die sitzen schon drinnen in dem Abteil und die kannten sich vorher noch nicht. Und dann kommt noch jemand dazu in das Abteil. Und dann setzt er sich rein und dann ist er erstmal der Fremde. Und dann, jetzt muss der hier noch einsteigen. Dann sitzt man irgendwann erstmal drinnen und ist noch ein Platz frei. Aber wenn dann der Platz noch besetzt werden soll, wenn da noch sich jemand draufsetzen will, dann ist der Typ, der letztens noch mit eingestiegen ist, ist plötzlich quasi schon immer hier gewesen. Dann ist er schon Teil, weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Also so dieses Gefühl, wenn jemand im Abteil noch dazusteigt. Und wie das dann sozusagen von, wie schnell das kippt von, was willst du denn hier zu, na, wir waren doch schon immer hier. Was will der denn da von draußen noch kommt jetzt dazu?
Ja, und je spät gekommener, desto abwehrender, ne? So wie halt auch in Berlin halt die meisten Leute, die Leute, die gegen Gentrifizierung so auf die Barrikaden gehen, die meisten halt zugezogen sind.
Ja, genau solche Sachen.
Aber was ich interessant finde, ich kenne das auch von andersrum, ne? Also wenn ich sozusagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendeine Gruppe komme, random assembled Gruppe, so, also irgendwie, keine Ahnung, eine Konferenz oder irgendwie so eine kleine Gruppe, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, wenn ich dazu stoße, also wenn man dazu von außen zustößt, dann denkt man, die kennen mich alle, ne? Obwohl das gar nicht der Fall ist. Meistens ist es so, dass die gerade 5 Minuten vor dir gekommen sind.
Genau.
Ne? Und genauso, ohne jede Verbindung da sind. Aber du hast irgendwie sozial das Gefühl, ne? Oh Gott, ich stoße hier in fast etwas Intimes hinein. Ja, also jedenfalls, wenn die Gruppe klein genug ist, sagen wir mal 15 Leute, ja, irgendwie hast du das Gefühl, ich komme jetzt hier in so eine soziale Situation, in der ich der Fremde, der Fremdkörper bin. Und dabei sind irgendwie alle gerade erst zusammengekommen, irgendwie. Das ist ganz lustig. Und dann, genau, also ich kenne das dann nicht, ich glaube, ich bin da nicht so drauf, aber ich kenne das nicht so, wenn dann halt Leute kommen, also dann habe ich jetzt nicht so das Gefühl, oh, ich bin jetzt Teil dieser Gruppe und muss jetzt diese Gruppe nach außen hin verteidigen oder so.
Das naja, das nicht. Also das, ich meine, es ist jetzt ja nicht, dass man dann irgendwie die Leute aus dem Abteil rausschmeißt. Man ist halt einfach, man ist halt den gerade dazukommenden immer ein bisschen, also es ist halt so
ja, man kontrolliert jetzt musst auf du jeden auch noch hier
reinkommen, weißt du?
Ne? Also das macht man schon.
Ja, also Fahrkarte, ID natürlich und genau. Wenn die Hautfarbe nicht stimmt, dann
hast erstmal, du überhaupt eine Sitzplatzreservierung?
Genau. Nee, ich meine so einfach so dieses, oh, jetzt komm du auch noch hier rein. So das in der Richtung. Ja, ich weiß, also so offensichtlich eigene Erfahrung hilft nicht. Jedenfalls bei manchen Leuten offensichtlich nicht.
Ja, das muss man schon reflektieren. Also die Erfahrung muss dann auch irgendwie sozusagen nochmal also auf einem höheren Level gespiegelt werden, um dann halt wirklich. Es ist ja auch zum Beispiel so, ne, dass halt tatsächlich Leute, die in der Schule gebullied wurden, ne, also die halt irgendwie fertig gemacht wurden,
ja,
halt dann sehr, sehr häufig dazu neigen, selber Bullies zu werden. Ne? Also dass sie halt im Endeffekt nicht sozusagen ihre Erfahrung nicht dazu dient, sozusagen zu reflektierter mit dem Thema Bullying umzugehen. Das ist auch möglich, ne, das passiert auch, aber es ist eigentlich eher selten, sondern sie werden meistens selber zu Bullies, wo immer sie die Gelegenheit finden. Und das ist halt auch spannend, ne?
Ja, das ist ja, das passiert auch immer. Ja, das, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daher, dass man irgendwie glaubt, die Berechtigung zu haben. Ich wurde ja selber so behandelt und darum habe ich auch das Recht, andere so zu behandeln.
Ich glaube, das hat auch ein bisschen was, ich glaube, das ist auch mit ein Grund für diese toxische Nerd-Culture, weil das halt ja auch alles ganz häufig Leute sind, die gebullied wurden und
das sind die, die glauben, dass sie automatisch in der Opferrolle drin sind für immer.
Genau, ja.
Und egal, was sie tun, sie werden immer das Opfer sein und sie werden immer irgendeine Rechtfertigung haben. Ja.
Genau. Und wenn sie 100 Millionen verdienen und keine Ahnung.
Ja, auch einfach, diese Toxic Nerd Culture, das ist wirklich, da steckt so viel drin, so eine gewisse Empathielosigkeit. Ich glaube auch, so dieser starke Glaube daran, dass es in jedem Thema ja eine klar zu definierende Wahrheit geben müsse. Ich habe jemand, den ich kenne, der kommentiert offensichtlich öfters mal beim Reason Magazine. Ich schätze den sehr. Ich habe gestern ihn kurz über den Weg gelaufen. Ich habe überlegt, ob ich ihm sage, kommentiere da nicht mehr. Und der kommentiert nicht schlimm, aber dadurch bin ich halt, und das ist unfassbar, das sind halt genau, also so, sie behaupten, Libertäre zu sein.
Reason Magazine.
Reason, ja.
Kenne ich nicht.
Und du siehst halt, in den Kommentaren toben sich halt ein Haufen Idioten aus, die argumentieren, warum es ja total libertär sei, vom Staat zu fordern, dass er gefälligst Transgender-Leute diskriminieren müsse.
Nee, klar. Weil,
alles andere wäre mir die Lebensart aufzwingen und Libertarismus ist ja darüber, wird ja darüber definiert, dass niemand jemand was aufzwingen darf. Also ist das ja logisch, dass der Staat Transgender-Leute schlecht behandeln muss.
Ich meine, das frage ich mich halt echt bei Libertären. Ne? Also es ist wirklich, wirklich, wirklich nicht schwer, so einen naiven Freiheitsbegriff wie den der Libertären sehr, sehr schnell an seine Paradoxien zu bringen.
Ja.
Ne? Es ist wirklich nicht schwer. Also es kann eigentlich ein Fünfjähriger.
Ja.
Und
ein Fünfjähriger, der gewillt ist, das zu tun.
Genau, und ich frage mich, wie die das nicht hinkriegen. Also ich meine, da muss man ja schon sagen, die Neoliberalen, die sind ja immerhin so weit, dass sie sagen halt, ja, nee, man braucht halt einen Staat irgendwie und weil so als Voraussetzung und man braucht Regeln und die auch eingrenzen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Ne? Also, aber dieses wirklich Libertäre ist halt so unfassbar naiv, das ist unglaublich. Also, ich verstehe es wirklich nicht. Also, ich verstehe nicht, wie man, das ist fast, also Libertarismus ist schon fast so Flat-Earth-mäßig. habe ich immer das Gefühl.
Ja, es hat was davon. Es ist vor allen Dingen auch so, das ist ja immer diese, ist ja immer, der Staat soll genau die Infrastruktur zur Verfügung stellen, die ich brauche, aber darüber hinaus nichts. Das ist ja, das ist ja, steckt ja auch so drinne. Das ist ja in sehr, sehr vielen dieser, also das ist ja auch bei den Konservativen hier, die immer für den schmalen Staat ein und das der Staat und gefälligst und ich muss meine Waffen haben, um mich im Zweifelsfall gegen den Staat wehren zu können. Oh, Trump lässt jetzt hier in meinem eigenen Land die Armee ohne Grund aufmarschieren. Ah ja, das ist super. Also plötzlich ist so diese, sind so alle diese Vorbehalte gegen die Militarisierung des Staates und weiß der Teufel was oder gegen die eigene Bevölkerung sie waren nie existent. Das war immer nur ein vorgeschobener.
Also der richtiger Libertärer würde sagen so, ja, Soldaten ist nur die zweitbeste Lösung, besser wäre ein Lynchmob. Ja, also.
und das ist ja, das ist das dieses ganze, also ich kann die kann man auch nicht ernst nehmen, ganz im Ernst. Das ist halt irgendwie so eine, das sind halt Leute, die glauben, dass das, also das ist weit davon entfernt, irgendwie mit irgendwie noch, also das sind wirklich Idioten größtenteils. Und
ich habe noch immer einige Sachen immer wieder zu Blockchain geschrieben und hatte jetzt auch mehrere Vorträge darüber und so. Habe zu dem Zweck nochmal ein interessantes Buch gelesen, und zwar der David Golombia, The Politics of Bitcoin. Halt auch gar nicht so dick, irgendwie, ich glaube 100 Seiten, breitete halt so ein bisschen aus, diese ganze Verquickung von libertärer Ideologie über die Cypherpunks, also Krypto-Anarchismus, ne, irgendwie wie heißt der May, der da irgendwie in den 90ern dieses Krypto-Manifest, krypto-anarchistische Manifest geschrieben hat, bis hin zu diesen Mailinglisten, in denen dann halt irgendwann diese Idee zur Kryptowährung aufkam, wo dann halt auch Bitcoin entsprechend released wurde. Welches Gesellschafts- und Welt- und Menschenbild halt dahinter steht. So, und das ist halt genau aus dieser libertären Tradition heraus. Was ich ganz spannend fand, hatte als sehr, sehr gut organisiert. Und wenn du das dir mal wirklich so vergegenwärtigst, diese ganze Idee von Trustlessness, ne, wo halt du sagst, okay, wir haben jetzt ein System, sozusagen kryptografisch abgesichertes System, wo halt verschiedene Interessen sozusagen sich in Check halten, weil sie sozusagen bessere Incentives haben, um nach den Regeln zu spielen, als das System zu gamen. Ne?
Ja.
Das ist so ein bisschen so diese Idee von Trustlessness. Mhm. Das heißt also, das System zu gamen ist teurer, als einfach nach den Regeln zu spielen. Mhm. Und das basiert natürlich auf so einer Idee, dass eigentlich jeder jeden übers Ohr hauen will. Ja? Also das ist sozusagen die Grundannahme von jedem Trustlessness-System, ist erstmal sozusagen, es gibt keine Gemeinschaft, sondern nur Individuen, die sich gegenseitig versuchen, übers Ohr zu hauen.
Na, so weit musst du nicht gehen. Du kannst auch sagen, du hast eine Gemeinschaft, in der die meisten also so diese Trustlessness, nicht nur, weil es nur solche gibt, die dich übers Ohr hauen wollen, sondern weil es einfach genug gibt, die dich übers Ohr hauen wollen. Ich glaube, das ist...
Ja klar, also so aus dem, genau, das ist halt so aus dem Security-Standpunkt halt total nachvollziehbar, ne? Aber sobald es halt eben sozusagen darum geht, dass du sagst, hier, unser System ist halt viel besser als, ne, jede Form von zentraler Organisation oder Institution, sagst du halt, okay, das ist ja ein Statement zu sagen, wir wollen gerne ein System, das halt ohne Vertrauen auskommt. Wir wollen eine Gesellschaft, im Endeffekt heißt das, wir wollen eine Gesellschaft ohne Vertrauen.
Mhm.
Das ist ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, mal eine Dystopie, oder? Ich meine,
ja.
ja. Ist halt vielleicht gar nicht das, was wir so wollen.
Bei diesen ganzen Kryptotypen, das ist ja auch, ich gucke regelmäßig bei CCN, Cryptocurrency News, rein, die egal was gerade passiert ist, es ist immer der Beweis, dass alles ist der Beweis, dass der echte Durchbruch von Krypto jetzt quasi direkt vor der Tür steht. Das ist echt so ein Snake-Oil-Ding. So, ja, Krypto ist jetzt gerade wieder gestiegen. Das ist der Beweis, dass Krypto bald den großen Durchmaß haben wird. Ja, Krypto ist jetzt gerade wieder gefallen. Das ist der Beweis, dass jetzt der Bottom erreicht ist und dass bald der große Durchmarsch anfängt. Das ist wirklich egal, was da passiert. Das ist immer der große Durchmarsch. Ja,
dass der Markt bereinigt wird, heißt das jetzt so.
Ja, ne, es ist jetzt, also, dass es, der ist, Markt, the bottom is checked oder irgendwie sowas und ich, keine Ahnung. So, und ja, und da hat halt irgendwann mal, haben die halt einen Artikel geschrieben über einen, der halt über so ein Anleger, und hat gemeint so, naja, falls er jetzt wirklich, also der so ein bisschen lakonisch geschrieben hat, naja, für eine postapokalyptische Gesellschaft, in der es keinerlei Infrastruktur mehr gibt, wäre das Letzte, was ich haben will, eine Kryptowährung, die auf ein hervorragendes Stromnetz und auf ein weltweites Hochgeschwindigkeitsdatennetz angewiesen ist, um zu funktionieren. Ja. was auf Anhieb Sinn macht, was wirklich einfach, ja, okay, stimmt. Good point. Das Letzte, ja, was du brauchst, ist ein paar Bits auf einem USB-Stick, in so einer Situation. Und der ist in den Kommentaren wirklich so, der ist beschimpft worden. Und zwar so, ja, der ist doch nur gekauft und der ist doch nur das und das ist doch, ja, und der will's nicht sehen und er ist doch nur einer von denen und so. Er hat gerade einen hervorragenden Punkt gemacht, den du erstmal widerlegen solltest. Aber das spielt ja auch alles keine Rolle. Das spielt ja auch alles keine Rolle. Das ist, die Leute, das ist sowas, was auch bei diesen, was ich vorhin noch sagen wollte, was ein Punkt, der mir bei diesem ganzen Nerd-Scheiß nicht, Nerds halten sich für schlau. Und, oder für schlauer als der Rest. Und sich für schlauer als der Rest zu halten, ist schon mal eine scheiß Idee. Weil ja, du bist oft schlauer als der Rest, aber nicht immer.
Ja, also ich schon.
Ach so, ja, na klar.
Also, ja.
Wir
also
beide natürlich.
Es gibt auch Ausnahmen.
Ja, ne? Also ich bin schlauer als du und du bist schlauer als der Rest, natürlich. Aber, und zwar in allen Bereichen. Auch in Bereichen, von denen wir noch nie was gehört haben, sind wir auf Anhieb schlauer als der Rest.
Ich kann mich da sofort reindingsen. Lasergehirn. Beat, beat,
beat. Und das ist halt bei, das erlebt man öfters mal, ich arbeite in einer Firma mit sehr vielen Nerds zusammen und wo man dann auch so, wo dann so, ich erkläre das jetzt mal, kommt. Wobei jetzt hatte ich gerade Diskussion mit einer Verwandten von mir, die auch so, ich erkläre dir jetzt mal, wie das alles funktioniert. Die hat mir erstmal erklärt, wie Millennials funktionieren und hat die ganze Zeit Millennials falsch geschrieben. Hat mir erstmal erklärt, dass meine Wikipedia-Definition von Millennials ja total falsch sein. Ich erkläre dir mal, was Millennials wirklich sind. Und warum die alle scheiße sind, natürlich.
Grundscheiße.
Ja.
Die sind einfach, weißt du, Max, es gibt einfach Leute, die sind zur falschen Zeit geboren.
Ja.
Die können auch nichts dafür. So.
Wenn du ab 84 geboren bist, bist du einfach scheiße.
Ja, das ist.
Das ist einfach so. Das ist. Und ja, im Wesentlichen war das tatsächlich so ein bisschen ihre Aussage. Also sie hat irgendwie, sie ist. Wir als Führungspersönlichkeiten, wo ich so dachte, oh, wann hast du das letzte Mal in den Spiegel geguckt und dich
ein bisschen fragen? Weißt du eigentlich, dass wir Xennials sind? Hast du diesen Artikel mal gesehen?
Ich habe keinen Bock drauf auf diesen ganzen Dreck.
Ja, okay. Also ich finde das interessant, weil ich hatte nämlich immer so Identifikationsprobleme. Ne? Es gibt ja so ein bisschen so diese Generation X und
ja.
Generation Golf, ne? Und die hatte ich halt natürlich damals als jugendlicher Kind, irgendwie hatte ich diese Diskussion darum mitbekommen, aber war halt eigentlich irgendwie nicht so richtig Teil davon oder halt höchstens so ein Ausläufer davon, ne? Irgendwie, ich war nicht mal wirklich, ich fühlte mich, ich wusste, was da beschrieben wird mit Generation X, aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dazu zu gehören, so
ja.
Nicht mehr. Und dann kam halt diese ganze Millennial-Diskussion auf und da hatte ich auch wieder das Gefühl, dass ich nicht Teil davon bin, weil irgendwie die sind halt alle jünger als ich, ne?
Ja, also du bist und die vergessene Generation, über die sich niemand lustig gemacht hat.
Genau, also ja, irgendwie, ich hatte das Gefühl, mir fehlt meine generationale Identität.
Aha,
ja.
Okay.
Und dann kam irgendwie letztens dieser Artikel über Xennials, ja, und die halt genau diesen Ausschnitt, in dem ich geboren bin, ich weiß nicht, was war das, von, glaube ich, 75 bis 85 oder sowas, hatten sie das irgendwie so eingeordnet. Und das ist so diese Generation, die halt eben weder Generation X noch Millennial, sondern so, oder Millennials ist, sondern halt genau dazwischen die Xennials. Und das hatte ich mich irgendwie, das hat mich irgendwie total, das hat mir irgendwie so richtig das Herz geöffnet, dass ich jetzt auch endlich.
Endlich hast du auch keine Generation sein kann. Xennials.
Ich möchte Teil
aber das ist, einer aber das ist auch schon, das,
Generation sein.
Das ist auch schon vom Begriff her nur so zwischengeschoben, ne? Ah, lohnt sich nicht für die extra einen neuen Begriff auszudenken. Nehmen wir einfach von Generation X das X und von der und von dem, was danach kommt, nehmen wir einfach das Millennials und dann sind das die Xennials. Millennials.
Egal. Mach dich nicht über mich lustig, Max, ja? Sonst kriegst du es hier mit mir zu tun.
Ja, das ist so, ich finde das ja immer so lustig, wenn Diana und ich, wenn wir irgendwie über irgendwas reden, ich bin halt ja, sie ist im Westen groß geworden, sozialisiert, in Westdeutschland, ich bin im Osten und habe dann halt noch meine Kindheit noch in Russland verbracht, einen Teil meiner Kindheit, sodass ich auch kein Westfernsehen gucken konnte. Wir haben schlicht und ergreifend keine gemeinsame Kindheitskultur. Das ist, wir haben einfach in verschiedenen Welten gelebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Geburtsjahr ist nicht alles.
Ja,
das ist so, aber das ist irgendwie so.
Ja, ich glaube, deswegen hast du auch da nicht so eine Beziehung zu, ne? Weil ich glaube, dieses Generation X, das war halt im Westen halt total das Ding.
Ja, ja, ich weiß, dieses Generation und in der Golf. Die
Debatte halt, hast du wahrscheinlich einfach nicht viel mitgekriegt.
Doch, die habe ich mitgekriegt und hab gedacht.
Oder sehr spät oder sowas.
Naja, so, ich meine, ich war 12, als war die ja Mauer gefallen
nach,
ist.
Das war ja schon also, nach dem Mauerfall, ja, auf jeden Fall.
Ich finde, also, aber es war halt, ja, das war natürlich, also, das ist, ich glaube, das war in einer Taz, habe ich mal so einen ganz spannenden Artikel über Ostidentität auch gelesen und sowas. Und der hat, und der jetzt auch gerade mit dem Hochkommen der Nazis in gerade in Sachsen und in Großteil in vielen Teilen Ostdeutschlands darauf ein bisschen reflektiert hat und so und wie weit das damals schon verbreitet war und da kommt jetzt gerade so ein bisschen was hoch, aber das ist so das finde ich ja das sowas was ich auch ein Stück weit
Du meinst also deine Jugend, als du noch Störkraft gehört hast und so?
Nee, aber eben meine Jugend, in der ich mit solchen Leuten zu tun hatte. Und mit der ich halt, also wo ich halt selber auch vor Nazis Angst haben musste. Und weil die damals halt Teil der Realität waren, weil das halt in der Nachwende Osten gang und gäbe war. Und das ist sowas, was, also so überhaupt, also so, weil halt eine ganze Generation, neulich hat jemand auf Hacker News hat das kommentiert, dass der hat geschrieben so, ist eigentlich erstaunlich, es ging um den Film Goodbye Lenin, keine Ahnung wieso mehr, aber so, und der hat geschrieben, das ist erstaunlich, dass jemand Anfang der 2000er schon so gut das Wiederauferstarken der Nazis begründen konnte. Und alle so, hä, wovon redest du? Und kannst du mal dein Speedbot ausschalten. Ja. Danke. Und dann halt so, ja, nein, es wird halt beschrieben wie eine Frau, die ins Koma gefallen ist und sterben wird, wenn sie erfährt, dass ihr ganzes Leben nicht mehr vorhanden ist.
Ja,
und,
mich erinnern.
Und das ist so dieses, also Goodbye Lenin geht halt um diese Frau, die noch zu DDR-Zeiten irgendwie ins Koma gefallen ist, wacht auf dem Koma auf, bisschen konstruierte Geschichte, dass sie halt um Himmels Willen nicht erschreckt werden darf und keine, und weil das Herz sonst explodiert und für die dann halt die DDR nochmal mit vielen Jahren Abstand nachproduziert wird. Es ging um Sigmund Jähn, ging es das darum, dass so unfassbar viele Deutsche schlicht und ergreifend nicht wissen, dass Sigmund Jähn der erste Deutsche im Alt war. Da kam dann Goodbye Lenin rein. Und das ist eigentlich auch so was komplett Unaufgearbeitetes, dass da halt, was weiß ich was, die Generation meiner Eltern, also meine Eltern sind dann noch relativ glücklich gefallen, auf die Füße gefallen im Laufe der Zeit, aber die mussten auch ganz schön kämpfen. Und ich kenne viele, viele, viele Leute, die daran zerbrochen sind, deren Ehen daran gescheitert sind, deren Alkoholismus, die gestorben sind, weil halt die so um die 40 waren und sich gerade sowas wie ein Leben und eine Karriere und weiß der Teufel was aufgebaut haben und das plötzlich alles von einem Tag auf den anderen wertlos war. Und kein Job mehr, dein Wissen ist sinnlos, dein gesamter Besitz, den du hast, ist wertlos. das Geld, was du hast, ist eh nichts mehr wert. Deine Statussymbole sind lächerlich und das ist sowas, was im Gesamten in Deutschland eigentlich so nie auch nur thematisiert wurde, geschweige denn verarbeitet. Und finde ich eigentlich so, und ich bin davon nicht so direkt betroffen, oder doch, ich bin natürlich auch direkt betroffen gewesen, weil meine Eltern hat das halt erwischt und mein Vater hatte großes Glück, der konnte exakt in dem Job weitermachen, in dem er vorher war. Und meine Mutter, die hatte nicht ganz so viel Glück. Im Endeffekt hat sie Glück gehabt, aber die musste auch ganz schön kämpfen. Und die hat halt auch einen ganz schönen Abstieg gemacht erstmal, bevor sie wieder was gefunden hat, wo sie untergekommen ist. Und dann habe ich Leute in meiner Familie, die vorher einen guten Job haben und die es nie wieder auf die Beine geschafft haben, die daran zerbrochen sind im Endeffekt. Und das ist sowas, was ich frage mich ja.
Ich fand das interessant, weil ich war letztens bei einer Buchvorstellung von Wilhelm Heidmeier von seinem neuen Buch. Ich habe jetzt gerade nicht den Titel parat, aber auf jeden Fall, Wilhelm Heidmeier ist so ein etwas sehr alter Soziologe, der aber schon sehr, sehr lange so an Rechtsnationalismus und so weiter und so fort dran rumforscht. Und der schreibt interessante und gute Dinge. Also im Endeffekt auch vieles von dem, was wir letzten Podcast gesprochen haben, so mit Identitätspolitik und so weiter und so fort. Mhm. Und dass das halt auch eine relevante Sache ist bei den Rechten. Aber ich fand das interessant, weil mich hinterher in der Diskussion hat dann eine junge Frau den Heidmeier gefragt, ob nicht seine Darstellung ein bisschen, also der individuellen Lebensläufe, die er da halt irgendwie präsentiert hat, ob die nicht ein bisschen sozusagen zu westlich ist oder ob er halt Ostidentitäten und Ostbiografien halt dort auch mit berücksichtigt. Und er hat das so ein bisschen, ich hätte für meine Begriffe so ein bisschen übergangen, so irgendwie, ja, nee, das ist alles schon irgendwie ganz ähnlich und so weiter und so fort. Und ich habe mich da auch echt dran gestört, weil du bist ja nicht der einzige Mensch, den ich kenne, der so im Osten sozialisiert wurde. Also ich hatte auch schon das Gefühl, dass halt teilweise in seinen Untersuchungen so bestimmte, sag ich mal, wesentliche Faktoren einer Ostbiografie nicht wirklich Einfluss finden. Und das ist erstaunlich. Also erstens, weil natürlich dieses Rechtspopulismusphänomen halt vor allem auch in den Ostbundesländern ja sehr, sehr krass ist, also nochmal größer als im Westen. Und zweitens, weil ich halt auch das Gefühl habe, also da habe ich dann nochmal nachgedacht. Also das war nochmal so ein Startpunkt von der Reflexion darüber, dass ja eigentlich die gesamte Narration über den Mauerfall und die Wiedervereinigung und so weiter und so fort komplett und ausschließlich von Westmedien reflektiert und publiziert wurde, also sozusagen, ja. Also man muss ja sagen, die gesamte Ostidentität hatte ja überhaupt keine Repräsentanz in den Massenmedien.
Ja.
Also es waren ja alles sozusagen Westdeutsche, die massenwirksam das ganze Ding begleitet haben und damit auch historisiert haben. Und wenn man ja, darüber allein, mal ein bisschen länger nachdenkt,
also dann ist das ignoriert haben.
Dann ist das total krass, ja. Weil es ging nämlich darum, auch sozusagen Wiedervereinigung als Erfolgsgeschichte, ne? Das ist halt die westliche Perspektive darauf, ja. Ja, die haben wir doch gut integriert, unsere Ostjungs hier, guckt die doch mal an, die sehen noch hier ganz rosig aus um die Wangen, ja.
Obwohl sie eigentlich nichts können, haben wir trotzdem noch was aus ihnen gemacht.
Genau, und noch was aus denen gemacht, ja. Haben wir doch Glasfaser gelegt bei denen und so.
Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ja.
Doch, haben sie ja tatsächlich. Ja. Ist egal. Auf jeden Fall, aber auf jeden Fall, alleine diese Attitüde oder, sag ich mal, implizite, ist ja auch ein strukturelles Problem, das ist ja nicht böse gemeint, ne? aber diese strukturelle Ungleichgewicht über, wer die Deutungshoheit über den Diskurs hat, ja, und wessen Probleme repräsentiert wird und wessen Sicht auf diese Umwälzung repräsentiert wird und welche nicht. ich meine, das ist schon alleine so eine mega krasse Demütigung, die alleine schon total ausreicht, zu erklären, warum es diese Ressentiments gegenüber der Medien und der Presse gibt in dem Osten. Ja. So, ne?
Ich meine, die demonstrieren unter den gleichen Schlagwörtern, unter denen sie 1989, die demonstrieren mit dem Slogan, wir sind das Volk. Das ist, wie soll man denn doch stärker klar machen, dass da eine gewisse Kontinuität besteht?
Ja, ja, ja. Ja, klar, natürlich. Und ich meine, also und da geht es halt aber, genau, es geht auch um Repräsentanz. Und wenn du dir auch die Politik anschaust, ne, ich meine, okay, wir haben Angela Merkel, die große Ostbundeskanzlerin, aber guck dir das gesamte Kabinett an, da sind kaum Ossis bei, ne? Also es ist halt, also ich glaube ja, ich glaube ja durchaus als, sag ich mal, Linksliberaler an so eine Art von Quote präferierend, dass man da alleine drauf achtet und keine gesetzlichen Regelungen für braucht, ne? Also
wenn man selber drauf achtet und keine gesetzlichen Regelungen, dann ist es keine Quote mehr. Dann ist es einfach Alltag.
Ja, also so interne Quoten.
Ja, ja.
Oder halt, sag ich mal, irgendwie gefühlte Quotenregelung.
Dass man einfach weiß, dass es eine gute Idee
ist. Und ich glaube daran aber auch durchaus in Sachen Ostidentitäten. Weil das halt, man muss halt auch sehen, ich keine Ahnung, es sind 30-40% unserer Bevölkerung, ja, das ist halt schon, ist halt mega relevant, ja, und wenn die halt das Gefühl haben, dass ihre, ihr Blickwinkel, ihre Biografien und ihre, ne, und ihre Geschichte und ihre, und ihre Perspektive auf die Welt, wenn das alles nicht repräsentiert wird, dass das, dass man da sich da irgendwie sozusagen okkupiert fühlt, dass man sich fremdbestimmt fühlt, ist halt, glaube ich, relativ nachvollziehbar.
Ja, wie gesagt, also es ist jetzt bei dieser Verwandten, die da halt die mit der ich da diskutiert habe über die Millennials, deren Begründung war auch, dass sie selber ja gar kein Millennial ist, schon mal gar nicht sein kann, weil sie ist ja im Osten groß geworden und was nicht stimmt, sie ist im Osten geboren, aber hat dann nur wenige Jahre ihres Lebens gelebt, sie ist deutlich jünger als ich. Und ich habe da auch schon nicht allzu viel. Und das ja sozusagen, und sie ja damit nicht, und sie ja noch richtig hart arbeiten gelernt hat und so und noch sich selber sozusagen nicht alles in den Arsch geschoben bekommen hat und so. Und es ist schon, das ist schon so eine Form von, also Identität finde ich jetzt den falschen Begriff, weil es ist schon eine Form von Abgrenzung und gegenüber anderen und eine Form von Fremdenfeindlichkeit. Und
es ist halt zumindest eine Form von Ignoranz, ne?
Es ist eine Form von Ignoranz auf jeden Fall und gerade so dieses, na, wir, ich weiß noch, das ist ganz lange her, da war ich so irgendwie vielleicht Anfang 20 und da war ich auf irgendeiner Party und habe mich mit irgendjemand unterhalten und es war ganz nett und irgendwie man so und bla und dann habe ich gefragt, wo er herkommt und bla bla, ja, da und ich weiß nicht mehr woher, aus dem Westen? Und ich war halt so richtig so what? und er so, so irgendwie so der Typ so, ja, dachtest du etwa, ihr seid unter euch? Und ich so für so war natürlich dann die Absurdität der Aussage schon durchaus bewusst in dem Moment, aber so, ja, schon so ein bisschen. und das ist bei vielen und bei mir hat das sich dann halt komplett aufgelöst. Also es war halt irgendwie, es war also der Grund, keine Ahnung, wieso der Grund kam. Also es ist halt, und ich weiß, dass das, was weiß ich, was zum Beispiel bei meinen Eltern oder bei meiner Tante oder sowas, da ist schon noch dieses, naja, wir Ossis, wir sind ja schon noch was Besonderes. Also so ein bisschen so, wir haben die Wende geschafft und wir haben, und halt so dieser Stolz, in dem noch die Demütigung der Nachwendezeit mit drin steckt. Das ist schon eine gefährliche Mischung auf jeden Fall. Und das ist schon sehr, sehr weit verbreitet. Und es gibt halt auch diese Wessi-Arroganz. Also eine Freundin hat mir mal erzählt, die lebt in Frankfurt und die hat halt irgendwie sich mit irgendjemand unterhalten, dann ging es auch darum, ich glaube, hatte ich schon mal erzählt, die Geschichte, dass das, wo sie halt herkommen, und auch so, ah, ja, das merkt man ja gar nicht, dass sie aus dem Osten kommen. So, als ob man das irgendwie so einer, sie reden ja vollständige Gesetze, so nach dem Motto, oder keine Ahnung was. Und das natürlich dann, Es ist vielleicht in dem Moment setzt vielleicht ein Erkenntnisprozess ein oder sowas, aber ich glaube, diese Gewinner-Arroganz, die gibt es durchaus im Westen vorhanden und im Osten gibt es dann halt Opfer nicht, aber dieses, diese Demütigung, dieses, wir haben doch auch, also bloß weil man halt in einem Land groß gewachsen ist, was jetzt nicht auf der Erfolgsspur war, heißt das doch nicht, dass man ein schlechter Mensch war, was ja auch definitiv der Fall ist, aber das kippt dann auch um in so ein, in eine, oft schnell in eine Richtung, die nicht gut ist. Das ist schwer, sehr, sehr schwer.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist interessant, weil das natürlich ähnliche Parallele mit den Nerd-Identitäten hat, ne, also diese ursprüngliche Demütigung, ne?
Mhm.
Also so ein Urerlebnis, zu dem man immer wieder zurückkehren und daraus wieder neue Empörungen schaffen kann, die einen in die Lage versetzt, sich selbst als Opfer zu verstehen und daraus die Legitimität zieht, halt mal so richtig auf den Putz zu hauen oder sein eigenes Verhalten zu rechtfertigen. Ich meine, das ist halt der Punkt, ne? Ich meine, es gibt immer so diesen Spruch, dass niemand böse ist, ja, sondern alle glauben von sich, dass sie die Guten sind.
Mhm.
Und das stimmt ja auch, dass alle Leute glauben, von sich die Guten zu sein, aber
ist das so?
Ja, also ich glaube, es ist selten so, dass Leute von sich das Bild haben, ich bin jetzt der Böse so und ich tue jetzt böse Sachen.
Okay.
Vielleicht ist das falsch ausgedrückt. Ich glaube nicht, dass alle Leute glauben, dass sie die Guten sind, sondern aber ich glaube, dass alle Leute glauben, dass sie nicht die Bösen sind.
Sie glauben, dass es gerechtfertigt ist. Ja.
Genau. Also sie sagen halt, wenn ich hier über die Stränge schlage und ja, vielleicht bin ich über die Stränge geschlagen, dann hat das aber auch einen Grund, dann ist es gerechtfertigt, weil ich nämlich damals schon irgendwie die und die Demütigung habe einstecken müssen.
Mhm.
Und jetzt räche ich mich halt einfach, ja. Und wenn es jetzt halt auch die Falschen trifft, ja, mich hat es auch damals getroffen, ich war auch der Falsche, ja.
Mhm.
Also es sozusagen, es ist halt so eine Legitimation, selbst für Verhalten, von dem man selber glaubt, dass es falsch ist, ja. Jeder hat dann immer eine Begründung dafür und so eine Opfergeschichte, so eine ursprüngliche Opfergeschichte, zu der man immer wieder zurückkehren kann, ist, glaube ich, halt ganz, ganz wesentlicher Baustein für so etwas. Wenn man das nicht hat, ne, also wenn man halt keine eigene Opfergeschichte hat, dann ist man sozusagen immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen, zu legitimieren, warum man jetzt gerade wieder ausgerastet ist.
Ja, klar. Das ist ja auch was Bequemes, Opfer.
Ja, total.
Das ist ja, ich meine, das erlebt man jetzt hier das ist jetzt hier bei dieser Trump-Rechten, die auf der einen Seite sich immer tun, als ob sich, oder die sich immer total freuen, wenn die Lips getriggert sind und sich als total und gar nicht mehr genug Winning bekommen können, aber auf der anderen Seite, wenn 2000 Frauen, Kinder und ein paar Männer an der Grenze verhungert auftauchen, dann nicht mehr schlafen können, obwohl sie die literally größte, mit Abstand größte Armee der Welt haben und die glauben, da jetzt tatsächlich hinschicken zu müssen. Das macht sich immer leichter aus dieser Opferrolle heraus. Darum werden ja auch mal diese Angstbilder so eingeimpft. Das ist ja,
Also das ist vielleicht echt das Gefährlichste. Also Leute, die sich als Opfer fühlen, aber eigentlich in einer Machtposition sind. Das ist, vielleicht ist das sogar die Definition von Faschismus, ja. Leute, die sich in einer permanenten Opfersituation glauben, obwohl sie mächtig sind.
Mhm.
Und dann mit dieser Macht zurückschlagen, die dann halt auch echt, ja, gefährlich ist.
Ja, wenn man Macht hat und glaubt, dass jede Form von Gnade oder von Gerechtigkeit Schwäche ist.
Ja.
Ich meine, dieses mit die Begründung, mit der man hat, die ja nun weit verbreitete Begründung ist, dass man halt ein paar Flüchtlinge im Meer ersaufen lassen muss, damit die anderen mitkriegen, dass es schon ganz schön gefährlich ist. Mhm. Das ist ja quasi eine Form von Selbstverteidigung wäre, Menschen ertrinken zu lassen. Das ist ja gar nicht so wenig verbreitet. Und ich finde es übrigens auch, ich meine, es gibt so durchaus, also ich fand eben dieses Millennial-Bashing, finde ich, ist immer so Leute, von denen man ja eigentlich glaubt, dass sie da vielleicht ein bisschen reflektierter sind, aber offensichtlich,
es gibt ja übrigens irgendwie so, ich weiß nicht mehr, was das war, aber das ist irgendwie so eine Art Talkshow oder sowas, so ein Video auf YouTube, wo so ein Typ,
das war das Video, was die geteilt hat. Das ist
so viral gegangen. Das ist unfassbar. Also dieser Rant, den er da macht über Millennials, dass die alle irgendwie total unfähig sind und weil die irgendwie zu viel Aufmerksamkeit von ihren Eltern bekommen haben, glauben sie, dass sie irgendwie unschlagbar sind und deswegen könne man die nicht mehr einsetzen in die in Jobs und so weiter und so fort. Das ist so viral gegangen. Ich glaube, es gibt selten irgendein Video, das so viele Klicks hat wie das. Und ich finde das echt beängstigend. Also
das war genau dieses Video. Dieses Simon Sedek oder so heißt der, so ein selbstverliebter Idiot, der.
Mal selbstverliebter Idiot, war das vielleicht ein Millennial?
Der ist, ich habe geguckt, wann er geboren ist. Er zählt nicht in diese Zeit rein. Aber das ist ja auch hier, gerade in den USA, ist das ja sehr, sehr weit verbreitet. So dieses, warum heiraten Millennials nicht mehr? Also so dieses, wenn du dir halt auf die wirtschaftlichen Zahlen anguckst, ist halt so, dass halt viele von den Leuten, die anfangen, also das gemeinsame Phänomen, was diese Leute haben, ist halt, als die in den Arbeitsmarkt gegangen sind, war hier eine der schlimmsten, in den USA zumindest, aber auch in Europa, eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen der letzten 50, 60 Jahre. Und in der man trotz extrem hoher Qualifikation nichts mehr machen konnte. Und das ist halt hier ein weit verbreitetes, das ist sowas, was ich gerne vergesse, dass halt viele meiner Facebook-Kollegen, weißt du, wir verdienen zwar sehr, sehr viel Geld und die kriegen das teilweise auch schon länger und so und haben dadurch einen Vorteil, aber viele von denen schleppen halt gigantische Schulden mit sich rum, weil diese Ausbildung, die sie haben, so teuer war. Und die werden halt die nächsten 20 Jahre daran zurückzahlen, obwohl sie sehr, und du musst halt ein sehr, sehr gutes Gehalt haben, um überhaupt jemals in der Lage zu sein, diese ganzen Schulden zurückzuzahlen. Und du hast eine ganze Generation an Menschen, die halt dem Phänomen ausgesetzt sind, dass die Ausbildung immer teurer geworden ist, während die Gehälter nicht gestiegen sind und die Jobs knapp geblieben sind. Und natürlich kaufen diese Leute weniger Häuser, kaufen die keine Diamanten mehr. Warum kaufen Millennials eigentlich keine Diamanten mehr? Sind sie keine Romantiker? Sind sie? Was ist bei denen falsch gelaufen? Ja. Habt ihr mal
diese scheiß Millennials?
Habt ihr mal deren Einkommensschichten angesehen? Und
andererseits, ich frage mich auch, ob das ein mediales Problem ist, insofern, dass halt die Millennials die erste Generation ist, die so richtig krass datenmäßig durchleuchtbar ist, ne? Im Sinne von, Generationenunterschiede gab es immer, ne? Also jede Generation ist mal anders als die davor. Aber jeder Unterschied, sag ich mal, gibt Konversationsanlässe, ne? Oh, die jungen Leute sind ja in der und der Hinsicht anders, in der und der Hinsicht anders, in der und der Hinsicht. Und das ist ja so ein ständiges Gespräch der Gesellschaft über sich selbst und ihrer sozusagen Reproduktion.
Ja.
Und wenn wir jetzt aber halt so durch das Digitale halt so viele Daten und so viele Eckpunkte zur Vermessung der Unterschiede haben, dann generiert es halt praktisch unendliche Gesprächsanlässe über die Unterschiede von Generationen, dass halt das Gefühl ist, dass die Millennials so anders sind. Also das sind eigentlich Aliens, ja. Aber es sind die Unterschiede wahrscheinlich gar nicht so riesig, sondern sind halt nur so deutlich messbar. Also weil ich kann mich auch an diese ganzen Headlines erinnern, an die du jetzt gerade reproduzierst, vor allem so BuzzFeed, das ist das ja immer ganz gerne, ne? Irgendwie so sind die Millennials in der und der Hinsicht anders, in der und der Hinsicht anders. Einfach, weil es dazu Zahlen gibt heutzutage, weil halt alles super vermessen ist.
Ich glaube, weil es einfach gut läuft. Ich glaube, das ist halt so dieses übliche seit Jahrtausenden diese Jugend von heute. Und, ja, und du guckst schon, ja. Du, und du guckst dir die halt an und die kommen von der Uni und die sind unerfahren und sind erstmal nicht sonderlich gut und brauchen erstmal und müssen sich erstmal zurechtfinden und dann denkt man halt nicht, dann ist es halt unbequem zu denken, ach ja, da war ich, früher war ich doch genauso, sondern denkt man, oh, die heute, also wir waren damals, oh, guck dir mal an, wie wir sind. Und dann halt auch natürlich, glaube ich, noch ein Stück weit so dieses Unfähigkeit, sich in jemanden hineinzuversetzen, dass halt, wenn jemand sagt, scheiße, ich finde keinen Job, dass man eben sich denkt, oh, ich habe doch damals einen Job gefunden. Ich musste mich halt ein bisschen anstrengen. Ja, du bist auch in andere Zeiten reingeboren. Es ist noch leichter, einen Job wahrzufinden.
Es hat mir auch nicht geschadet.
Es hat mir auch nicht geschadet, genau. Und es ist ja, ich finde das ja auch immer so auch diesen Survivor-Bias, so dieses, was es ja dann von älteren Generationen gibt, so auf der Webseite, so, ja, also wir hatten damals auch noch keine Kindersitze in unseren Autos und wir haben es auch überlebt. Und wo diese Sätze ja teilweise wirklich fallen, denkst du so, dir ist schon klar, dass das nicht alle überlebt haben. Ja, die, die jetzt noch am Leben sind, haben es offensichtlich überlebt, aber es gibt auch viele, die haben es einfach nicht überlebt. Aber die kommentieren hier nicht unter diesem Video. Rat mal warum. Und das ist so dieses, ja, die kriegen doch heute alles, ich meine gerade so, die kriegen doch heute alles in den Arsch reingeschoben. Das ist doch, das habe ich schon gehört von meinen Großeltern und teilweise auch von meinen Eltern. Das habe ich, also das trifft doch jede Generation. Und ich sage ja auch über Kolja, also ich, im Augenblick mache ich das noch halt, oh Gott, hast du es gut. Und ich freue mich für ihn, dass er es gut hat, aber vielleicht denke ich mir auch irgendwann, dir geht's einfach zu gut. Und okay. Und das ist, was weiß ich denn? Also es ist, ich halte das nicht für eine neue Entwicklung. Ich halte das für den gleichen Scheiß, den wir schon immer gemacht haben, jetzt einfach nur für die aufgearbeitet, jetzt für die nächste Generation angepasst halt.
Apropos der gleiche Scheiß, den wir immer gemacht haben.
Ja.
Ich muss mal ein MS Pro pullen.
Ah, okay. Geh mal ein MS Pro pullen. Ja, ich habe ja noch so ein anderes Thema, so ein Pet-Peeve. Es ist, Was mir in den letzten Tagen mal wieder regelmäßig begegnet ist, wo ich auch mich regelmäßig auf die Palme treibt, ist dieses SUV-Fahrer-Bashing. Und ich finde gar nicht, dass man irgendwie SUVs toll finden muss, um Himmels Willen. Es sind Karren, die verbrauchen meinetwegen ein bisschen mehr als andere, sind halt ein bisschen größer und so weiter. Und ich bin dafür, dass man eine autofreie Stadt schafft. Und ich bin dafür, dass wir komplett auf Elektroautos umsteigen. Und ich bin dafür, dass wir probieren, den Individualverkehr, also ich glaube, es ist zwingend notwendig, dass wir den Individualverkehr zurückfahren und dass es unsere Lebensqualität erhöhen wollen. Und ich halte diese Entwicklung mit dem Auto in verschiedenen Richtungen. Erstens, dass es individuell ist, zweitens, dass es immer größer wird, drittens, dass es die Umwelt zerstört durch den internen Verbrennungsmotor und das Elektroauto ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber nur ein winzig kleiner Schritt und wir müssen eigentlich dazu hin, den Verkehr, den Straßenverkehr, die Fortbewegung neu zu erfinden für die Menschheit und das ist, ich glaube, Telearbeitsplätze könnten da helfen. Ich glaube, VR kann da helfen. Ich glaube, schlauere Bussysteme und Verkehrssysteme können helfen. Ich glaube, viele Dinge können helfen. Nichtsdestotrotz finde ich SUV-Fahrer-Bashing eine Katastrophe, weil es ist so unfassbar selbstgerecht und so ist halt so ein, ja, da steht ein dickes Auto auf der Straße und dann ärgert man sich, dass jemand ein dickes Auto fährt und dann lässt man diesen Ärger darüber ungebremst an und erklärt ihn zur Wahrheit. Und diese Karren verbrauchen sicherlich ein bisschen mehr und die sind jetzt bestimmt nicht das Beste auf der Welt, aber bloß weil du kein SUV fährst, bist du nicht automatisch in so einer geilen Selbstrechtfertigungssituation, wo du dir so denkst, so, also ich bin gerade so SUV-Bashing, gerade hier so ein bisschen. Es ist so, auch das sind Menschen, die fahren und vielleicht haben die Gründe, diese Autos zu fahren und vielleicht wissen sie, dass sie mehr verbrauchen und sind darüber auch nicht glücklich, aber haben gute Gründe, warum sie SUVs fahren. Es soll solche Leute geben.
Ich verstehe jetzt nicht, welche Gründe sollte man dafür haben?
Ein SUV zu fahren? Ein SUV ist in erster Linie ein Alte-Leute-Auto. Die sind ein bisschen höher als andere Karren. So, zum Beispiel war das so, als wir in Neuseeland waren, Diana hat Hüftprobleme. in unserem Auto gekriegt. Und er hatte ewig lange starke Hüftschmerzen. Und gerade wenn wir Auto gefahren sind, oh scheiße, 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 und hat mit diversen Kissen rumprobiert. Dann sind wir in Neuseeland gewesen und hatten da als Mietwagen SUV und sind 3 Wochen lang sehr, sehr viel Auto gefahren. Und sie meinte, ich hatte keine Hüftprobleme, weil du in einem SUV anders sitzt, weil du halt aufrechter sitzt, weil du halt bequemer ein- und aussteigen kannst. In ein SUV passen mehr Kinder rein. Wenn du 2 Kinder hast, also wir haben ein Kind, so. Und wir haben gar nicht mal so kleinen Volvo. Und unser Problem ist halt, wenn wir hier Besuch haben, dann theoretisch passen in diesen Volvo 5 Personen rein, aber praktisch passen da halt nur 4 Personen rein, weil Koljas Kindersitz halt so riesig ist. So, das heißt, wir brauchen eigentlich, wenn wir durch die Gegend fahren wollen, wenn wir ein bisschen rumfahren wollen mit Freunden, brauchen wir einen 3-Reiher. Mit 3 Reihen. Braucht man auch so relativ, kommt relativ häufig mal vor, du willst irgendwie ein Kind mitnehmen und dann noch die Eltern oder irgendwie sowas. So. Wenn du 2 Kinder hast oder sogar 3 Kinder, bei 3 Kindern kannst du es eigentlich knicken. Ja, kannst du einfach, da brauchst du ein Auto mit 3 Sitzreihen. Das ist halt, die kriegst du halt nicht mehr an 2 Reihen. Das sind halt diese heutigen Kindersitze, die sind so riesig, weil Sicherheit und so. Und dann kann man natürlich meinetwegen argumentieren, dass die alle zu groß sind, aber das sind halt die Kindersitze, die heute verkauft werden. Die sind halt sehr, sehr groß.
Ja, aber ich frage mich halt, aber dieses, der Formfaktor SUV, der ist ja nicht nur so eine Platzgeschichte, sondern es gibt ja auch andere große Autos oder beziehungsweise
ja,
es gäbe
höher.
Ja auch die Option mit große Autos zu fahren, aber das ist halt so ein Geländewagen-Ding.
Das ist kein
halt,
Geländewagen, das ist, ja das ist einfach eine bisschen höhere Karre, er ist halt einfach ein bisschen höher, du kannst gut über den Verkehr gucken, was dir ein Sicherheitsgefühl gibt. Sicherlich sehr subjektiv. Du kannst bequemer ein- und aussteigen, was halt für alte Leute relevant ist oder ältere Leute wie uns langsam. Einer der Gründe, warum übrigens Karren immer bulkier geworden sind, so immer dicker und knuddeliger oder ja, knuddelig ist jetzt ein bisschen zu positiv, also so halt immer rundlicher und größer und halt so gerade so fette. Es gibt nämlich ein EU-Gesetz und zwar ist das so, um die Sicherheit von, also wenn ein Auto ein Fußgänger überfährt, um dessen Überlebenschancen zu erhöhen, des Fußgängers oder dessen Verletzungen zu reduzieren ein bisschen, gibt es halt ein Gesetz, das halt die Motorhaube nachgeben muss in dem Moment. Also sie muss halt weg. Also früher war das halt so, die Leute sind auf die harte, am besten im Kopf, auf die harte Motorscheibe geknallt und sind dabei gestorben. Und darum hat halt die EU irgendwann mal ein Gesetz eingeführt, dass halt die Motorhaube nachgeben können muss. In so einer Situation, damit halt die Fußgänger eine höhere Überlebenschance haben. Das führt dazu, dass da halt Luft sein muss unter der Motorhaube. Und diese Luft, wie kriegt man die da hin? Indem man halt die Motorhaube ein bisschen höher macht. Und also das ist teilweise, ist sicherlich zu einem sehr kleinen Teil, aber teilweise ist das darauf zurückzuführen, dass halt Gesetze, um Autos sicherer zu machen, für Fußgänger, nicht für die Insassen, sondern für Fußgänger dazu führen, dass diese Autos dicker und größer werden. Und und natürlich ist das auch, natürlich meinetwegen spielt das Statussymbol eine Rolle, natürlich wollen Leute eine fette Karre fahren, natürlich wollen Autos schnellere mit größeren Motoren und bla 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 und so weiter. Es ist klar, es gibt sehr, sehr negative Gründe, das zu machen, aber es gibt auch, also ja, was würde man denn, also mit 3 Kindern wüsste ich jetzt nicht, was du, entweder du fährst einen kleinen Bus oder ein SUV, was anderes fällt mir jetzt nicht großartig ein. Also es gibt hier, was hier in den USA noch sehr weit verbreitet ist, sind diese Minivans, die finde ich super. Die sind auch riesige Schiffe. Die sind eher größer als so ein SUV. Sehen halt bekloppter aus und dadurch werden sie nicht so ernst genommen. Ich habe nämlich schon mal ein paar Mal dann Zahlen rausgesucht. Die sind, also was weiß ich, was so ein BMW X3, wie viel größer ist der als ein, falls ihr jetzt eine Sirene hört, das ist ja der 12 Uhr mittags Dienstag-Test in San Francisco. Wo die alle Feuersirenen getestet werden. Und der Verbrauch, ja, der ist von einem BMW X3 ist etwas höher als von einem 3er BMW und das Auto ist ein bisschen größer, aber das ist jetzt alles nicht viel. Also jemand, der ein 5er BMW fährt, hat die größere Karre, die mehr verbraucht als so ein BMW X3, aber hat, weil das Auto nicht so hoch ist, mit nicht so viel Widerstand zu kämpfen. Ich glaube, das ist wirklich eine reine Gewöhnungsfrage. Und selbst wenn, it's not, also selbst wenn sie nur einfach 10% schlechter wäre in jedem Punkt und es keinen guten Grund gäbe, das zu kaufen. Das ist, das gibt mir nicht das Recht, mich beliebig über diese Leute zu erhöhen.
Also ich glaube, was ich jetzt sagen würde, ist halt, dass ich glaube schon, dass es gibt eben diesen Streit, ne, irgendwie darum, ob der Klimawandel dadurch lösbar ist, ja, sozusagen aus der Summe der individuellen Entscheidungen oder ob es sozusagen Collective Action im Sinne von Gesetzgebung und solchen Geschichten braucht, ne? Und ich würde, und ich finde diese Debatte halt auch so ein bisschen fehlgeleitet, weil ich glaube, es braucht beides. Also klar, also ich glaube, jeder würde sagen, klar, es braucht gesetzliche Anstrengungen, es braucht zum Beispiel irgendwie Geld auf CO2-Ausstoß muss erhöht werden, CO2-Steuer, irgendwie sowas, das sagen alle Ökonomen, die sich mit Klimawandel beschäftigen, dass der richtige Weg ist, CO2 zu besteuern oder halt irgendwie irgendwelche Abgaben auf CO2 jedenfalls zu machen. Mhm. Das andere ist aber auch, dass ich glaube, dass die Leute, die sagen, ja, in meine individuelle Entscheidung ist es ja aber überhaupt nicht, fällt ja überhaupt nicht ins Gewicht und ob ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10% kleineres Auto fahre, so ey, wen interessiert das denn? Das macht eigentlich keinen Unterschied. So. Ja, das stimmt, ja. Mhm. Das stimmt auf deine individuelle Situation bezogen, stimmt das. Aber so funktioniert Gesellschaft nicht. Gesellschaft funktioniert dadurch, dass wir uns aneinander orientieren. Ob etwas gut ist oder etwas schlecht ist, ob etwas moralisch ist oder ob es nicht moralisch ist, es entscheidet sich daraus, was mein Umfeld tut und wie mein Umfeld meine Handlungen bewertet. Mhm. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich persönlich jetzt mich entscheide, heutzutage Veganer zu werden, weil ich sage, dass der Fleischkonsum viel zu viel CO2 verursacht, ja, dann mag diese eine Entscheidung, die ich getroffen habe, vielleicht nicht ganz wahnsinnig riesig groß sein, ja, aber sie hat halt wiederum einen Impact auf meinen gesamten Freundeskreis, meinen gesamten Bekanntenkreis, weil sie sie moralisch unter Druck setzen, weil sie ihnen vor Augen führen, dass sie unmoralisch handeln, wenn sie weiterhin Fleisch konsumieren. Und ich nehme jetzt ganz bewusst ein Beispiel, bei dem ich selber als ein moralisches Schwein dastehe, weil ich liebe Fleisch und ich esse Fleisch. Mhm. Ja? Und aber der Punkt ist, dass ich das spüre. Also wenn Leute in mir herum sozusagen sagen, sie sind Veganer, dann spüre ich diesen Druck, dann spüre ich, dass dort jemand eine moralische Rechnung aufmacht, in der ich definitiv das Arschloch bin. Mhm. Und dieser moralische Druck, der hat mich bisher nicht dazu gebracht, meinen Fleischkonsum aufzugeben, aber er hat definitiv moralischen Druck ausgelöst und ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich Fleisch esse. Das heißt also mit anderen Worten, ich glaube, die einzelnen, also es geht um Kultur, ja, es geht nicht darum sozusagen, dass der Einzelne auf ein SUV verzichtet, damit wir das Klima retten, das ist natürlich, ist das naiv, ja, aber halt eine Kultur zu schaffen, in der unnötiger Verbrauch von CO2 halt als etwas gilt, was tendenziell moralisch verwerflich ist, ja. Hm. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Ich glaube, wir brauchen eine Kultur des CO2-Shamings. Und und ich glaube, dass so ein SUV-Shaming, ne, dass du dich beklagst, da halt ein Teil davon ist.
Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, dass ich finde solche individuellen Ansätze finde ich gut. Und jeder, der kein SUV fährt und sagt, ich habe bewusst kein SUV, obwohl ich dafür Einschränkungen in Kauf nehmen muss, finde ich gut. Finde ich unterstützenswert und so weiter und so fort. Kannst dir was drauf einbilden. Bitte nicht zu viel, aber kannst dir meinetwegen ein bisschen was drauf einbilden. Ich finde so hartes Shaming ist nur, also entweder man checkt, also das führt dann dazu, also ich erlebe halt, was ich halt erlebe, ist halt irgendwelche Leute, die dann halt, also ich finde, dass das führt in keine Richtung in irgendwas Gutes. Es führt halt dazu, dass die einen, die halt sagen, ja okay, dann bin ich halt ein Ökoschwein, mir doch wurscht, Und davon gibt es ja durchaus, und die sind ja gerade on the rise in diesem Land. Ich meine, wir haben eine Partei mit 20% oder 15% oder sowas, die halt Braunkohle, ja bitte, geil, einfach nur, weil es geht. macht doch mehr Umweltverschmutzung. Und so, du kannst nur so und so viel.
Sie sind ein Rolling Roller Coal, wie heißt das?
Ja, das ist, aber nee, ich meinte jetzt hier so in Deutschland, ist das also dieses, die AfD tritt ja explizit dafür ein, dass weniger Windräder und mehr Braunkohle. Das ist ja so quasi.
Ja, ja.
Und
ja,
ich meine, die haben Wähler. Also. Die haben Wähler. Und, das ist das eine.
Das kauft man sich damit ein, so ein Backlash, das glaube ich auch,
ja. So, und das nächste ist dann, dass ich halt irgendwelche Leute, so was weiß ich, neulich auf Facebook so jemand, so ist natürlich so ein bisschen so ein Humble-Brag auch, aber so, ja, dann stehe ich, also der ist halt schon Veganer, aber will jetzt halt auch noch seine Lebensmittelauswahl nur darauf zurückführen, was halt auch, also du machst dich halt damit auch, du machst dich zum einen angreifbar, weil du bist ja selber nicht perfekt in jeder Situation. Und halt auch, dass die Leute dann, dass manche Leute probieren, perfekt zu sein, wo du dann auch so denkst, ey, Alter, irgendwann ist auch genug, du kannst auch, du bist trotzdem noch ein Mensch und ja, wir werden alle CO2 ausstoßen, weil wir Leben führen und ja, wir müssen das reduzieren, ohne Frage, auf jeden Fall, dringend, aber Leute anzubrüllen, weil sie in bestimmten Bereichen möglicherweise etwas mehr produzieren als ich, wo es gerade zufälligerweise sehr offensichtlich ist. Was weiß ich denn? Vielleicht ist dieser SUV-Fahrer ja Veganer und hat dadurch immer noch einen deutlich geringeren CO2-Ausstoß als ich oder du, obwohl die Karre größer ist oder sie sogar eine Karre haben. Und das finde ich halt, und ich glaube, es braucht gesellschaftliche Anstrengungen und sowas. Ich glaube, anders ist es nicht machbar. Nur mal ein Beispiel. Also mit zum Beispiel Veganer. Ja, wir können jetzt alle Veganer werden. Aber Tatsache ist einfach, dass Milch massiv subventioniert wird in diesem Land. Und das führt dazu, dass, weil Milch dadurch so saubillig ist, wird halt in Produkte irgendwie, werden Milchpulver und sowas getan, wo es total überflüssig ist. Sondern wo es gemacht wird, weil es halt die billigere Alternative ist, als irgendwas Pflanzliches zu nehmen. Was bizarr ist. Aber irgendwann in den 50ern hatten wir halt mal das Gefühl, dass Milch trinken was total Gesundes sei. Und weil es Wählerstimmen sichert, gibt's halt eine gigantische Subvention auf Milch und Fleisch und so ein Zeug. Und wenn man, die müsste man halt einfach abschaffen. Das würde nicht nur dazu führen, dass Milchprodukte teurer wären und sich die Leute vielleicht besser überlegen würden, ob sie Milch nehmen, sondern das ist halt aus vielen anderen, wo jetzt halt standardmäßig Milch reingeht oder auch Fleisch, weil es halt ein billiger Geschmacks- und Kalorienerzeuger ist, vielleicht die Alternative wieder eine Chance hätte, die ein bisschen umweltfreundlicher ist und ein bisschen planetenfreundlicher. Und das ist, oder eben mit den Autos. Ja, man kann jetzt individuelle SUV-Fahrer schämen, klar. Aber was viel mehr bringen würde, wäre, wenn man eine Infrastruktur schafft, in der die Leute gar nicht so viel Auto fahren müssen und so viel wollen. Das ist Berlin noch oder Europa noch ein bisschen weiter als.
Also da hier bin ich auch für. Also ich habe da wirklich radikale Ideen. Also so wirklich so autofreie Innenstadt oder also wirklich, keine Ahnung, Parkverbote überall, also alles möglich. Also ich bin da bereit, ans Äußerste zu gehen, ja. Also
klar. Du hast ja auch kein Auto.
Bin ich auch total dafür, so, aber ja.
Ich finde das ja tendenziell auch. Aber es ist halt zum Beispiel, ich will das hier meinem lokalen Abgeordneten will ich das auch immer nochmal aufschreiben, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass San Francisco gerade sich zu einer Fahrradstadt wandelt. Und das hat man ja in Berlin, hat man das ja auch gesehen. Das war früher, als wir noch so jünger waren, so Mitte 20 oder sowas, da war Fahrradfahren war ja schon so ein bisschen so eine, es war jetzt nicht verpönt oder sowas. Also als ich ein Kind war im Osten, war Fahrradfahren in der Stadt war unheard of. Ich glaube, auf der Karl-Marx-Allee gab es sowas wie Radwege. In Anführungsstrichen kann man die als Radwege verzeichnen. Aber also so irgendwie im Osten Radfahren war einfach kein Ding. Jedenfalls nicht in der Stadt. Und dann, als ich Kind war und bin ich halt relativ viel Rad gefahren, weil ich hatte kein Auto und keinen Führerschein und so. Und dann hat sich das irgendwie, hatte ich zwischendurch mal ein Auto und dann konnte ich mir das zum Glück irgendwann nicht mehr leisten. Und dann bin ich halt wieder vermehrt Rad gefahren. Und damals war das noch so ein bisschen so ein, weiß nicht, ich glaube, als du nach Berlin gekommen bist, noch so ein bisschen so ein Daredevil-Ding. Also es waren halt eher, du hast halt nicht irgendwelche Mütter mit Kindern gesehen, viel. viel auf dem Rad. Du hast es gesehen, aber es war halt, und dann ist es so in den letzten 10, 15 Jahren ist es in so eine Massenbewegung gekippt. Bist du noch da oder bist du schon umgefallen, weil es so wenig Sinn macht, was ich sage?
Nein, ich höre dir zu.
Und ich habe das Gefühl, das ist so eine ähnliche Entwicklung, sieht man jetzt gerade in San Francisco. Das ist, als wir hierher kamen, war das halt so, du hast gelegentlich mal Radfahrer gesehen, aber das waren junge Männer, die sich der Tatsache bewusst waren, dass das ein gewisses Bedrohungspotenzial mit sich bringt und ein gewisses Verletzungsrisiko und dass man schon bereit sei, sich durchzusetzen. Und jetzt sieht man halt immer mehr tatsächlich so diese Lastenfahrräder, diese Lasten-E-Bikes, durch San Francisco fahren mit, wo dann hinten drei Kinder draufsetzen und vorne die Mutter und so. Und das ist noch lang nicht da, wo es irgendwie sein sollte, bei Weitem nicht, aber es nimmt so ein bisschen Fahrt auf. Und wenn da jetzt die Stadt irgendwie sagt, okay, wir investieren jetzt mal hier 20 Millionen oder keine Ahnung, ein bisschen Geld, das ist ja Radinfrastruktur ist ja unfassbar billig. Wir investieren da jetzt einfach mal ein bisschen Geld rein und sagen wir mal, wir geben jeden Tax Credit, das ist ja immer so ein beliebtes Mittel, wenn sie sich ein E-Bike kaufen, dann, und hier gerade in San Francisco könnte das könnte eine perfekte Radfahrerstadt sein, außer die Berge, und die Berge kann man durch Elektromotoren super problemlos machen, und ansonsten kann man hier in San Francisco fast das ganze Jahr über problemlos mit dem Rad fahren, weil es halt nie regnet und nie kalt wird. Und das ist, glaube ich, mit sowas, also dahin zu kommen, dass man das erstmal machen kann, das ist deutlich schwerer. Aber wenn man das einmal hat, kannst du damit 1000 SUVs auf der Straße lassen und hast, wenn die, du musst Gesellschaften zum Kippen bringen. Und das kriegst du, ja, das kriegst du vielleicht über individuelles Verhalten hin, aber das kriegst du, glaube ich, wesentlich effizienter hin über solche großen Sachen.
Also ich denke ja auch über solche Sachen nach, und also jetzt auch zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal nicht den individuellen gesellschaftlichen Level, sondern nehmen wir mal den Gesellschaften versus globalen Level. Ne?
Ja.
Da denke ich halt zum Beispiel, auch sozusagen global gibt es so etwas wie Leadership. Ne? Also, Deutschland hatte mal definitiv in Sachen ökologische Policies mal so eine Art Leadership-Funktion. Ja. Ne? Die waren mal ganz vorne, sagen irgendwie so Green Tech und diese ganzen Geschichten. So unter der Schröder-Rot-Grün-Ära wurde ja die ganzen Subventionen für Solarenergie und so weiter und so fort aufgebaut. Und da hatte Deutschland zeitweise wirklich so eine Art Leadership-Funktion.
Das ist nach wie vor nicht schlecht.
Genau, und diese Leadership-Funktion ist halt aber nicht nur sozusagen, dann ist Deutschland jetzt irgendwie grüner und stößt weniger CO2 aus oder sowas. Darum geht es gar nicht, sondern diese Leadership-Funktion ist halt auch ein Hebel. Ein Hebel insofern, dass er halt Standards setzt, die alle anderen sozusagen für sich als Goalpost dann halt akzeptieren können. Ne?
Man hat vor allem eine Kopiervorlage.
Genau, eine Kopiervorlage.
Man hat gesehen, wie es gut funktionieren kann.
Ne, ganz konkrete Maßnahmen, das hat so und so bei uns funktioniert. Das ist erstmal Wissen, das man weitergeben kann. Das ist eine Sache, aber auch vor allem ein Vorbild, nach dem man eifern kann. Also, ja. Ne? Deutschland hat diese Rolle jetzt verloren, definitiv, seit einiger Zeit, aber so eine Rolle ist wichtig, und sie ist halt eben wichtig, nicht nur über die eigene Ökonomie hinaus und wie viel sie produziert, sondern halt eben auch als Signal und als Beispiel und als Führung.
Ja, und man hat auch ein Exportprodukt automatisch. Das ist, glaube ich, sowas, was total vernachlässigt wird, gerne bei solchen Sachen. Das wird dann immer bei Mautsystem für Autobahnen, da wird es dann irgendwie eingeführt. Aber dieses halt, dass wenn du halt eine gute, wenn du das kannst, wenn du weißt, wie man ökologisch Strom produzieren kann, dann sind deine Leute und deine Produkte auch gefragt in Ländern, die dahin wollen.
Ja, wobei man muss sagen, also rein wirtschaftsgeschichtlich hat das halt eine Zeit lang funktioniert.
Ja.
Also dass halt Deutschland dann irgendwie führend waren, was so Solarzellenproduktion anging. Aber das ist halt, glaube ich, relativ unabhängig von den Förderungen. Klar war, dass China diese Rolle irgendwann übernimmt.
Ja, aber man hätte ja, nee, aber das ist halt, weil Deutschland diese Position aufgegeben hat, weil.
Also China kann einfach billiger produzieren, ne, komme das, was er wolle.
Ja, außer du machst es halt, du machst halt, du bist halt noch weiter vorne, was die Innovation angeht. und schaffst halt da zwar die etwas teureren, aber dafür auch deutlich innovativeren Produkte zu produzieren. Und das ist halt eine Führungsposition, die hat Deutschland wieder ein bisschen aufgegeben. Oder komplett
ja,
aufgegeben.
Wobei ich bin da nicht tief genug drin, aber ich glaube, es ist auch sehr schwer. Also gegenüber
Solarzellen ist vielleicht sehr, sehr schwer, aber es gibt andere Bereiche, in denen es sicherlich leichter wäre. Du musst halt, ja, du könntest, du kannst halt Smart Grids und solche Systeme aufzubauen, also diese Stromverteilung zu organisieren und sowas. Das ist ein klarer technologischer, das muss man erstmal kopiert kriegen. Und das ist nicht irgendein Produkt, was du einfach bauen kannst. Es gibt jetzt weitere Ansätze, also zum Beispiel gibt es jetzt, was sie gemacht haben, ist so diese ganzen Offshore-Dinger. Das war ja so, die sind ja im Augenblick noch meistens im Boden verankert, diese Offshore-Windmühlen. Was sie zum einen sehr, sehr teuer macht und zum zweiten halt die Einsatzorte sehr begrenzt, weil es muss halt eine große windige Fläche sein, die trotzdem sehr flach ist. Und da geht es jetzt immer mehr in die Richtung, dass sie halt ironischerweise aus der Ölförderung halt von den Bohrplattformen halt schaffen, solche Plattformen zu schaffen, die du halt irgendwo aufs Meer stellst und mit einem Anker irgendwo und die dann trotzdem Strom produzieren können. Die nächste Stufe ist dann, dass es irgendwelche Leute jetzt gibt, die sagen, ach, wir brauchen diese ganzen Turbinen, brauchen wir eh nicht mehr, da reicht im Wesentlichen noch so ein Drache, so ein Kite-Drache. Und wenn man den schafft, ein bisschen automatisiert in der Luft zu halten und der Wind halt relativ gut ist, dann kann man damit auch sehr gut Strom produzieren und du brauchst halt wirklich nur einen Generator, der auf einer Plattform steht und oben irgendwie ein Drache, der rumfliegt und sowas. Und da kannst du immer das noch weiterentwickeln, aber das macht halt Deutschland nicht mehr. Sondern das ist halt, diese lokale Förderung ist da halt weggefallen und damit oder nicht mehr ansatzweise so stark. Und das ist, ich glaube, also zum Beispiel, wo ein Land, hier in den USA ist ja so, das ist ja eine bizarre Situation, dass in sehr, sehr vielen Staaten, ich glaube inzwischen in den meisten Staaten, Kiffen legal ist, aber das halt, dass du, wenn du Marihuana verkaufst, dass du immer noch behandelt wirst von der Federal Government, als ob du ein Schwerverbrecher wärst. Also es ist Kiffen ist ja nach wie vor die quasi härteste bestrafte Droge in diesem Land. Und obwohl es in vielen Staaten legal ist. Und das schafft es schon. Also ich glaube, das wäre, wenn sich da die Gesetzgebung auf der Federal-Ebene anpassen würde, hätte es dieser Wandel sehr, sehr, sehr viel leichter. Und du hast halt sowas, ich meine in Deutschland sowas, weiß ich was, diese berühmte Pendlerpauschale, die ewig lange nur für Autos galt, aber nicht für alternative Verkehrsformen, wo du halt einen Steuervorteil bekommen hast, wenn du mit dem Auto gefahren bist. Und solche Sachen. Und gerade in Deutschland ist die Macht des Autos, glaube ich, nach wie vor fast ungebrochen. Und ich habe gestern habe ich da irgendwo so ein, ich auf Facebook hat der BMW-Chef irgendein Interview gegeben, dass Elektroautos auf alle Ewigkeiten teurer sein, deutlich teurer sein werden. Viel, viel teurer als Benzinautos. Das fand ich. Bist du noch da, oder?
Ja.
Ah, okay, weil gerade eine Tür klappte.
Nee.
Dass Autos, Elektroautos bis auf alle Ewigkeiten deutlich teurer sein werden als Benzinautos, weil allein die Batterie wird, die man braucht, um eine halbwegs vernünftige Strecke hinzukriegen, wird für immer so teuer sein, dass sie teurer ist als ein ganzes Benzinauto.
Naja, da weiß ich nicht.
Das war die Aussage. Und es wird sogar noch teurer werden. Das wird sogar noch teurer werden, weil die ganzen Materialien, die man braucht, die werden nämlich seltener. Dann braucht man nämlich Kobalt und das ist Kobalt und das ist teuer und ohne Kobalt geht's nicht und darum werden Elektroautos teurer werden.
Also solche Prognosen bin ich immer extrem skeptisch, weil natürlich Energiespeichersysteme sich wandeln. Es gibt zum Beispiel schon komplett neue Ansätze für für Batterietechniken oder Akkutechniken, die in der Entwicklung sind, die ganz andere Materialien brauchen, die sehr viel billiger sind. Und also da gibt es eine ganze Menge Disruptionspotenzial. Und es gibt natürlich, und natürlich gibt es immer auch wieder diese Economies of Scale. Das heißt also, je mehr Batterien gebraucht und hergestellt werden, desto billiger werden sie.
Ja, natürlich. Und im Augenblick erleben wir genau das mit Batterien. Sie werden billiger, billiger, billiger. Sie fallen im Augenblick unter Moore's Law. Man weiß nicht, wie lange das, also jedes Jahr halbiert sich der Preis einer Batterie. Nicht ganz alles Jahr. Weiß man nicht, wie lange das anhält, weiß man nicht, wie gut das funktioniert und so weiter und so fort. Aber wenn das nicht klappt, dann haben wir immer noch Wasserstoff, den man nehmen können, der halt in der Produktion teuer ist, aber den man auch durch Scale besser hinstellen könnte. Also wir haben wir haben ein paar Alternativen in petto. Und diese, und diese, für mich war das einfach, ich hab dieses Interview gelesen, hab gedacht, dieser Mann darf seinen Job behalten? Und das ist, ja, und das ist halt, das sind halt die nach wie vor, die in der deutschen Politik den Einfluss haben durch ihre Wirtschaftsmacht. Und ich glaube, da kannst du mit individuellen Entscheidungen nur sehr begrenzt was dran wackeln.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, also was ich gesagt habe, ich habe ja von diesen individuellen Entscheidungen abstrahiert auf ein Klima oder auf eine
Kultur.
Und diese Kultur aber wiederum hat dann auch nicht nur Einfluss auf die individuellen Entscheidungen, sondern natürlich auch auf die Politik. Ne? Also solche Statements kannst du halt auch nur bringen, wenn du, sag ich mal, darauf bauen kannst, dass ein großer Teil der Kultur halt auch echt ablehnend gegenüber diesen Technologien ist. Naja, wie dem auch sei, also ich wollte mal was auf ganz anderes hinaus, und zwar Apple. Ja, ich habe die Keynote verpasst. Erzähl doch mal, was ist da passiert?
Das Apple-Event. Okay, dann ich habe heute Morgen
nur die wichtigsten Dinge.
Neues MacBook Air.
Ui. Mit Retina?
Ja.
Oh.
Ich bin ein bisschen, was?
Ja, also, okay. Das interessiert mich jetzt wirklich, weil es sozusagen Konkurrenz steht mit meinem MacBook, das ich ja gekauft habe.
Genau, das wäre nämlich, ich weiß nämlich gar nicht, ob es das MacBook überhaupt noch gibt. Das hatte ich nämlich noch gar keine Zeit, das nachzugucken, weil das sah mir so nach dem, also auf jeden Fall hat es den falschen, also das sah mir so extrem nach dem, mal gucken, ob hier auf der Seite OS Text. What the fuck? Habt ihr hier die ganze Navigation weggenommen? Ja, die haben, das ist einfach, das ist jetzt mal auf den Stand der Dinge gebracht. Hat halt Touch-ID und hat halt ein Retina-Display und ein Force-Touch Scrollpad und USB-C. Ich hoffe sogar irgendwie, ich hoffe mal auch Thunderbolt 3 und, Thunderbolt 3 hat's. Das ist jetzt, also so, ich werde mir jetzt nochmal ein paar Benchmarks angucken, aber das könnte fast gut genug sein, dass ich das mal wieder als, also ich hatte ja mal ein MacBook Air, die erste Generation der aktuellen Gehäuseform sozusagen, oder der jetzt nicht mehr aktuellen Gehäuseform, und ich habe das geliebt, und ich bin ein großer Freund von dem MacBook Retina und so. Also, ja, es hat Retina und es hat halt besseren Prozessor und es ist schneller und so weiter und so fort. Aber wahre Liebe war halt immer dieses MacBook Air. Das war großartig, das war robust.
Ich hab's auch geliebt.
Billig, also, das war.
Ich hab noch 7 Jahre gehabt.
Also. Ja, das war nach wie vor wahrscheinlich mein liebster Mac. Sicherlich nicht der mächtigste und so weiter und so fort. Und
wenn, also so ein 13 Zoll ist das auch, oder was?
Sie kriegen halt, wenn ich das richtig verstanden, warte mal, das sind 13 Zoll, ja?
Ja.
Und ich glaube, sie haben halt, also sie haben die Bezels verkleinert. Und genau, sie haben das, ist kleiner als das alte.
Bezels, was?
Na, die Ränder.
Okay.
Das alte MacBook Air hat ja noch ziemlich große Metallränder drumrum. Mhm. Das ist jetzt halt, sieht jetzt halt so aus wie so dein MacBook oder mein MacBook oder sowas, als so ein schwarzer, schmaler Rand drumrum.
Mhm.
Lustigerweise keine Touchbar, wahrscheinlich zum einen wegen Preis, aber vielleicht.
Touchbar ist doch voller Bullshit, ich meine.
Ja, ich bin mir nicht sicher bei der Touchbar. Keine Ahnung. Ich finde die Idee gut, ich finde die Umsetzung scheiße. Egal. Keine Touchbar. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass durchaus das neue MacBook mein Rechner sein könnte wieder. Das neue MacBook.
Das Air, meinst du?
Das Air, genau. Und wie komme ich denn jetzt hier einfach auf die normale
Apple? Also mich interessieren vor allem, sag ich mal, wenn man das jetzt neben das MacBook, das aktuelle, stellt. Was ist da besser, was ist da schlechter? Ist es auf jeden Fall erstmal größer? Ist es auch schwerer? Ich weiß es nicht.
Ist eigentlich lustig, dass das MacBook eher jetzt der größere Rechner ist. Ich weiß nicht, ob es schwerer ist. Das muss man jetzt mal hier. Gibt es hier nicht irgendwo 13-Inch with Retina-Display. Also es hat halt auf jeden Fall
1,24 Kilogramm, also schon schwerer. Also meins ist, glaube ich, 900 irgendwas.
Ja, es ist auch größer. Also es ist eigentlich der mächtige Rechner als das MacBook. Es hat halt Thunderbolt 3 und nicht nur USB-C, was, wenn du externe Displays anschließen willst, sicherlich ganz praktisch ist. Es hat mehr Anschlüsse, es hat
3 USB-C hat es, ja.
Keine Ahnung, was da jetzt noch so neu ist. Ich nehme an, dass hier auch ein bisschen, dass ein neuer Prozessor drin ist und sowas. Also ich glaube, das ist tendenziell der mächtigere Rechner als...
Und kann 5K Resolution, okay. Ich gehe es ja auch gerade auf, ja.
2 USB-C. So, das ist das eine, was sie vorgestellt haben. Ich hoffe mal, dass das jetzt einfach... Also ich finde, das MacBook eher trotz seines Alters ist nach wie vor irgendwie so der Goldstandard von einem guten Laptop gewesen. Und ich hoffe, dass jetzt einfach, dass das MacBook eher jetzt quasi einfach die Modernisierung von diesem Ding ist. Das andere, was sie vorgestellt haben, ist ein neuer Mac Mini. Da haben sie eine ziemliche Welle drum geschoben. Muss man eigentlich sagen, sie haben einfach nur den Mac Mini, den sie seit 3 oder 4 oder 5 Jahren oder ich weiß nicht, seit Ewigkeiten nicht mehr angefasst haben, sondern einfach nur noch weiterverkauft haben. Dem haben sie jetzt mal halbwegs moderne Internas gegeben und hey, das Ding wird gleich 5-mal schneller, wenn man 5-mal schnelleren aktuellen Prozessor einbaut. Würde mich nicht wundern, wenn für Mac Mini einfach die Teile zu bekommen langsam ein Problem geworden wäre oder wenn Intel jetzt irgendwie langsam mal App gesagt hat, ey, ihr müsst da mal langsam einen neuen Prozessor einbauen, wir wollen dieses Werk mal dicht machen, indem wir den produzieren. Also das ist, das war einfach lange überfällig, das Ding mal wieder halbwegs aktuell zu machen. Ansonsten scheint mir das jetzt auch nicht so. Was daran irre ist, ich glaube, du kannst jetzt das den neuen Mac Mini mit bis zu 32 GB RAM haben, was mal eine Ansage ist. Also das ist auch echt ein kleines Powerhouse. Dieser Rechner taugt mal wieder für Dinge. So, das ist alles, was ich sagen will. Das war vorher, war das halt eine komplett...
Wie viel kostet der?
Ein Tausender oder sowas, keine Ahnung.
Das ist auch noch die Frage mit dem Preis. Also ich glaube nicht tatsächlich, dass das R noch ein bisschen billiger ist als das normale MacBook, oder? Kann das sein?
Also das normale MacBook geht bei 1199 los und dann gibt es noch eins für 1399.
Das R meinst du jetzt, ne? Ja.
Das R, genau.
Ja, das MacBook ist, glaube ich, aber auch ähnlich, oder? Das ist, glaube ich, nicht wahnsinnig ähnlich.
Warte mal, ich muss hier mal gucken. Ich weiß es jetzt halt gerade nicht. Ich kenne die doch auch nicht alle auswendig hier. Und wie hat bei den neuen Seiten, hat Apple jetzt die Navigation? Jetzt eine Navigation da. Eben gerade war noch keine da, bin ich mehr. Hä? Okay. Ja, das MacBook kostet 1299. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht, warum das der kleinere, leichtere, nicht so leistungsfähige Rechner MacBook heißt und der schwerere, leistungsfähige Rechner MacBook Air. Außer, dass es halt aus historischen Gründen ist. Keine Ahnung.
Ja, das ist schon komisch, ne?
Ich meine, das größere kostet $1,600 von den MacBooks. Und krass, dafür kriege ich schon echt ein fettes MacBook Air, glaube ich. Aber ja, das ist also, das MacBook Air ist auf jeden Fall eine fällige Überarbeitung gewesen.
Aber ich bereue es nicht. Also dann,
du hast das jetzt auch schon eine ganze Weile, ne?
Ich habe das jetzt ja schon, keine Ahnung, über ein Jahr auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist das, was da jetzt vorgestellt wurde, ist auch nett, aber es ist jetzt nichts, was mich jetzt total anmacht.
Was mich halt anmacht, ist halt das neue iPad.
Neues iPad?
Neues iPad Pro. Habe ich mir letztes Jahr erst eins gekauft, insofern weiß ich jetzt nicht, ob ich mir dieses Jahr jetzt schon wieder eins geben soll. Und das ist jetzt halt die iPad-Version vom iPhone X, würde ich sagen. Hat halt keinen Home-Button mehr, was jetzt irgendwie langsam mal fällig war, sondern stellt es hier Face ID, ist ein bisschen kleiner geworden. Bei der kleineren Version haben sie das Display vergrößert, bei der größeren Version ist das Display genauso geblieben, aber hat halt einen schmaleren Rand. USB-C, endlich.
Also so auch statt, okay.
Statt
also,
Lightning.
Statt Lightning. Wann kommt das denn bei den iPhones
dann? Hoffentlich dann nächstes Jahr. Okay. Also, das ist was. Ich hätte ja, also wenn es nach mir ginge, dann hätten sie es beim iPhone X eingeführt. Ich meine, das war das Future iPhone letztes Jahr und dann hätten sie da halt auf USB-C gesetzt. Und das jetzt beim iPad zu haben, das ist, du kannst jetzt auch so Sachen machen, du kannst dein iPhone mit deinem iPad chargen, was natürlich manchmal ganz praktisch sein könnte. Und solche Späße, du kriegst halt, haben sie explizit mitgeworben, du kriegst halt Accessories besser dran und so weiter und so fort. Und das ist halt, ich habe noch ein Android-Telefon, so ein Pixel, und das ist halt, wenn ich das Pixel laden muss, dann kann ich das an meinen MacBook-Charger stecken und gut ist. Und es lädt und alles ist toll. Und ich habe keine Ahnung, warum, also und das ist halt scheiße, dass ich dafür für ein iPhone ein separates Kabel brauche, um diesen gleichen Prozess zu erreichen. Der nicht meiner Box ist, sondern ihn noch für viel Geld kaufen muss. Und das USB-C auf Lightning-Kabel von Apple ist nicht billig. So ja, Sachen. Also USB-C, das ist langsam, das war fällig, gut, dass es jetzt da ist. Sieht halt schicker aus, hat Face-ID.
Echt der allgemeine Standard, das finde ich ja richtig gut. Also so richtig plattformübergreifend.
Ja, und dann wären auch dann, ich meine, das ist ja auch im Augenblick eine absurde Situation, dass du den gleichen, also dass du einen Kopfhörer, den du an dein iPhone stecken kannst, nicht an dein MacBook stecken kannst.
Ja.
Und umgekehrt.
Bescheuert.
Und anstatt, dass man einfach USB-C-Headphones überall hat. Und also das wird einige Sachen, also ich hoffe, und USB-C ist einfach vielleicht jetzt nicht der, also Lightning ist halt ein, das ist halt, Apple hat sich da ein bisschen in eine Ecke manövriert, weil Lightning ist halt ein guter Standard, das ist ja ohne Frage, das ist ja ein toller Port, der ist ja schön klein und man kann ihn beliebig drehen und so weiter und so fort, und erstmal, außer dass er halt sehr, sehr weit, deutlich weiter verbreitet ist, hat USB-C jetzt keine gigantischen Vorteile gegenüber Lightning, sodass ich mir vorstellen kann, dass die ganzen User, ich weiß jetzt damals, als Apple den Dock-Connector ausgetauscht hat gegen Lightning-Connector, vom iPod, dass die halt, wieder alle an die Decke gegangen sind, natürlich, oder ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt wieder alle so an die Decke gehen werden. Eigentlich ist es definitiv der fällige Schritt. Wie gesagt, ich hätte mir fürs iPhone schon letztes Jahr gewünscht, und gut, dass er jetzt beim iPad kommt. Sie haben einen neuen Stift, den man per bisschen vom Surface geklaut. Den kann man magnetisch an das iPad dranhängen. Was ganz cool ist, er lädt, also so das erste Setup, du steckst ihn einfach magnetisch dran und dann lädt der Stift und wird auch gleich mit dem System verbunden, was auch ganz cool ist, also das macht einen ganz guten Eindruck. Was war es noch? Waren noch irgendwelche größere Neuigkeiten? Nichts Dramatischeres. Sie haben halt sehr viel damit geworben. Ach so, und wo sie es explizit beworben haben mit ist, hey, du kannst ein externes Display anschließen und dann kannst du quasi dein iPad als Grafiktablett nehmen und auf einem großen Display halt den Bildschirminhalt sehen. Und das fand ich ja mal einen ganz interessanten Punkt, den sie da plötzlich angesprochen haben. Also ich glaube, sie
ist ja sowieso, also gerade das Pro ist ja super für die Grafiker, die sind ja total heiß da drauf, ne?
Ja, also das ist jetzt, hat ja auch Adobe, das haben sie auch gedemot, aber dass jetzt demnächst das echte Photoshop kommt fürs iPad.
Mhm.
Also, dass du ein richtiges Photoshop hast. Es wurde jetzt auch Zeit. Es gibt mittlerweile so Pixelmator und sowas, gibt's ja alles fürs iPad. Und halt nochmal richtig, also das iPad Pro hat jetzt, ich glaube, 6 GB RAM und einen Prozessor mit, ich glaube, 8 Kernen oder irgendwie sowas. Sie haben damit geworben, dass es, glaube ich, schneller ist als 92% aller verkauften Laptops. Also sie wollen definitiv in diesen Bereich rein, hey, ihr braucht keinen klassischen PC mehr oder keinen Mac mehr, ihr braucht holt euch lieber ein iPad. Und
also für Grafiker kann ich mir das schon echt vorstellen, ja.
Ich kenne auch mittlerweile eine Handvoll Entwickler, die sagen, ach, ich vermisse meinen, also so auf die am Mac noch entwickeln, und das ist halt das, was sie wirklich vermissen. Aber darüber hinaus halt sagen, wenn ich irgendwo wegfahre und jetzt nicht vorhabe, da Software zu entwickeln, dann nehme ich mein MacBook gar nicht mehr mit. Und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, so für deine Einsatzzwecke oder sowas könnte so ein iPad inzwischen auch durchaus okay sein.
Ja, also ich muss ja sehen, also 90% mit dem, was ich arbeite, ist halt irgendwie die Tastatur.
Ja, die Tastatur kannst du ja anschließen, das ist ja kein Problem.
Ja, aber die Tastatur anschließen ist halt, warum dann nicht gleich dabei haben, ne? Also
Ne, nimmst du halt mit, nimmst halt, hältst dir halt eine Bluetooth-Tastatur und schließt die halt, also und schaltest dir dann ein, wenn du so
brauchst. Ja, ist halt noch was mitnehmen, ja.
Also ich verstehe deine Bedenken. Ich sag jetzt auch nicht, um Himmels Willen, kauf dir sofort ein iPad oder sowas, aber ich halte es für praktikabler und es gibt halt jetzt.
Ich hatte damals auch schon drüber nachgedacht und
ich weiß.
einer der wesentlichen Punkte war tatsächlich auch, dass ich definitiv auch, sag ich mal, Programme brauche, die es für ein also es ist wirklich eher so das Betriebssystem hauptsächlich. Nicht wirklich, also du hast schon recht, ich würde, glaube ich, von der Hardware her würde ich glücklich werden, aber von der Software her nicht.
Das ist auch sowas, was ich halt für, ich finde auch so dieses bei diesem iPad, Apple, ich sehe, in welche Richtung ihr wollt und ich finde die prinzipiell gut, aber Software. Und zwar auf mehreren Ebenen. Zum einen auf der Ebene, es gibt halt die Möglichkeit für macOS, gibt es halt einen Haufen Systemtools, einen Haufen Kleinigkeiten, was weiß ich was. So, ich habe irgendein Tool, das mir in einer Menüleiste immer meine aktuelle CPU-Auslastung anzeigt oder sowas. Und ich habe halt meinen separaten Window-Manager und sowas. Und das sind Features, auf die ich eigentlich nicht mehr verzichten will. Und auch sowas wie eine lokale Shell, weiß ich gar nicht, ob ich darauf verzichten kann. Und das ist das eine Problem. Aber das andere Problem, und das halte ich für das wesentlich Schlimmere, ist, dass der App Store eine Katastrophe ist. Ja. Und dass es halt nicht möglich ist, im App Store Geld zu verdienen. Und dass es, da hat neulich hat jemand so einen Rant gemacht, und zwar, es gab so einen Reddit-Client, der so einen unabhängigen, und die haben halt ein Standard-Feature-Set und das kaufst du dir einmal. Und dann haben die jetzt neulich Push-Notifications haben sie eingeführt. Und haben halt gesagt, ja, der Server dafür ist teuer und darum musst du dafür separat bezahlen. Für diese, das halt dann irgendeine Apollo heißt der und das ist halt irgendeine Ultra-Edition und sowas. Und dafür musst du dann halt separat zahlen, um Notifications zu kriegen. Und das ist, und dafür sind sie halt aus dem App Store gepullt worden. Weil halt so, ja, das darf man nicht machen, das verbieten die App Store-Richtlinien. Dass du für ein System-Features Geld nimmst und Push-Notifications sind ein System-Feature. Und da hat halt jemand so einen richtig schönen Rant abgelassen, so nach dem Motto, ey Apple, ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Es gibt hier massenhaft irgendwelche Wallpaper-Apps, die dich für $4 pro Woche kannst du dir irgendwelche Wallpapers runterladen und du musst ein Abo abschließen, um da ranzukommen und sowas. Und all diese Sachen, wo halt Leuten einfach nur das Geld aus der Tasche genommen wird und die Unwissenheit genutzt wird, dass sie halt nicht wissen oder nicht mitkriegen, dass sie da eine Abogebühr bezahlen. Und aber auf der anderen Seite echten App-Entwicklern, die es noch offensichtlich machen, halt künstlich das Leben schwer machen, weil wenn man hier diese Regel mit zugekniffenen Augen anguckt, dann verstößt du aber gegen die. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Ich finde es immer wieder erstaunlich. Also zum Beispiel, ich habe jetzt auf Mastodon so einen neuen Client, den ich ganz gut fand, der heißt Mast, der kostet irgendwie $4 runtergeladen und dann kam irgendjemand so, ja, aber $4 ist ja schon ganz schön teuer. Und ich denke, ey, du willst hier, Leute, ihr behauptet hier, dass ihr hier dieses alternative Ökosystem, was ich unabhängig davon finanzieren soll, dass halt weg von dem Werbegetriebenen und weiß der Teufel was und wir sind doch hier alle Idealisten, aber dann rumjammern, wenn man mal für irgendeine App so viel Geld ausgeben soll, wie ein Kaffee kostet oder vielleicht zwei Kaffee meinetwegen, wenn's sau billig ist. Diese unfassbare, gerade in Deutschland, aber ich glaube auch hier ist das sehr verantwortlich, diese unfassbare Unbereitschaft für Software Geld auszugeben, finde ich nach wie vor beeindruckend. Aber die wird halt, der App Store macht das nicht leichter. Und Apple könnte das eigentlich. Apple ist hervorragend darin, Leuten Dinge zu Leuten, ich sag's mal positiv, Leute davon zu überzeugen, dass sie etwas dass sie mehr bereit sind für etwas auszugeben, was sie vielleicht normalerweise nicht so bereit wären. Und ich finde, dieser App Store, der ist inzwischen eine totale Katastrophe. Es gibt halt nach wie vor keine vernünftigen Demo-Versionen. Es gibt, es gibt Leute, die sich darauf zurecht optimieren, den Leuten das Taschengeld für irgendwelchen Dreck aus den Taschen zu ziehen. Ich finde, diese Games, diese ganze Industrie, die sich darauf optimiert, die sich darauf optimiert, Leute zu, ja, die eigentlich wie die Glücksspielindustrie ist. Aber auf der anderen Seite halt wird halt für Indie-Developers oder für Leute, die halt noch gute Produkte anbieten wollen, denen wird halt das Leben schwer gemacht. Und erstens wird nichts für sie getan, weil sie halt nicht die gigantischen Umsatzbringer sind. Und zum Zweiten werden sie halt an irgendwelchen, wenn sie es wagen, innovative Produkte zu bauen, ist halt immer die Gefahr da, dass du gegen irgendeine App-Store-Regel verstößt. Und du weißt das halt vorher nicht. Und dann hast du eventuell monatelang Entwicklungszeit in Sand gesetzt, weil halt irgendjemand im App-Store beschließt, dass das jetzt gegen irgendeine Regel verstößt. Und das ist halt, das ist halt beim iPad ganz, ganz klar. Da gibt's halt, ich meine, warum gibt es so wenig Pro-Software? Weil man kein Geld verdienen kann in diesem scheiß Ökosystem. Was bizarr ist. Apple hat halt, die haben halt damit angegeben, dass das iPad sich besser verkauft als alle anderen Laptops zusammen. Oder als die Laptops aller herrscht, also sozusagen HP hat verkauft weniger Laptops angeblich als das iPad. Keine Ahnung, wie das gerechnet ist. Aber halt, das sind halt, und aber trotzdem, obwohl sie dieses gigantische Ökosystem haben, schaffen es die Leute nicht darin zu überleben. Und, oder die Entwickler. Und das ist eine Katastrophe. Und ich weiß nicht, warum das bei Apple so eine geringe Priorität hat. Weil, was soll ich für Apps auf dieses iPad packen? Wenn es keine zu kaufen gibt.
Ja.
Und das ist auf der anderen Seite, macht man es auch den Open Source Entwicklern schwer. Weil halt Open Source Entwicklungsmodelle, muss halt trotzdem, irgendjemand muss in den App Store submitten, irgendjemand braucht den Key, irgendjemand, so diese ganze Infrastruktur wird halt auch scheiße gemacht. Und das ist, dieses Distributionsmodell, das war am Anfang, war das irgendwann mal gut, aber das hat sich halt nie vernünftig weiterentwickelt. Und das wird, ich weiß nicht. Dann könnte man Demos machen, Abo-Modelle vereinfachen. Das haben sie beim letzten Mal auf der WWDC haben sie das gemacht, dass sie quasi, hey, mach doch mehr Abo-Modelle. Wo ich finde, ja, okay, kann man machen, aber ist das jetzt alles? Ist das alles, was euch als die angeblich innovativste Firma der Welt dazu eingefallen ist, zu dem Thema?
Ich weiß nicht so genau, wie es im Android-System ist, aber ich beispielsweise, ich finde das ja ganz gut, dass man zum Beispiel solche Sachen wie Subscriptions oder so etwas halt halt zentral verwaltet organisieren kann. Ne?
Also ja.
Selbst wenn halt irgendein Typ mir jetzt irgendein schmieriges Abo-Modell unterjubelt,
ja,
kann ich halt immer hingehen bei in meinen App-Store-Account und da halt einfach das Abo abbestellen.
Ja.
Also das finde ich zum Beispiel ziemlich gut.
Finde ich auch. Ich finde es noch ein bisschen zu kompliziert, aber ich finde, also ja, dass das zentral gemacht wird und dass mir nicht irgendjemand was unterbuttern kann und dass ich die volle Kontrolle darüber habe zu jedem Zeitpunkt und sowas, das finde ich gut. Und ich finde, das muss, aber es ist halt, es muss halt für Entwickler leicht gemacht, also es sollte, wie gesagt, warum gibt es keine Demo-Version für irgendwelche Apps? Warum bietet mir der App Store nicht von vornherein irgendwie, also so App-Abos zu integrieren, ist für dich als User super einfach. Für als Entwickler, so In-App-Purchases und Abos und sowas, vielleicht ist es inzwischen einfacher geworden, aber als ich das letzte Mal an diesem Thema dran war, Jesus, war das eine fucking Baustelle. Also es war unfassbar kompliziert. Es war halt bring your own security. Und das könnte Apple, könnte das so einfach machen. Sie könnten dafür gute APIs bieten. Sie könnten Upgrade-Preise erlauben, was im Augenblick halt auch überhaupt nicht machen. Also dass, wenn du halt ein Software-Update machst, dass du halt für eine neue Version halt, dass du irgendwie eine Möglichkeit hast, ja, du kannst deine alte Version weiter nutzen, aber hier übrigens ein Upgrade kostet dich nochmal. So. Du könntest, was ja im Augenblick halt das Problem ist, dass du halt, du kannst die, wenn du halt eine alte Version noch pflegen willst, also kannst, was du natürlich immer machen kannst, ist einfach, du kannst jetzt, was weiß ich was, Tweetbot, kommt eine neue Version raus, nehmen sie die alte aus dem App Store raus und packen nur die neue rein. Jetzt gibt's aber Leute, die schon vorher die alte Version gekauft haben, die wollen weiterhin in der Lage sein, die runterzuladen. Und wie kriegst du das jetzt hin, den Leuten, dass die Leute nicht die neue Version, nicht die alte Version kaufen und dann enttäuscht sind, aber gleichzeitig die Möglichkeit haben, Leute, die sie schon gekauft haben, die alte Version runterzuladen, ohne ein Upgrade machen zu müssen. Und solche Fragen, darin ist halt, dieses App Store Modell ist nach wie vor unfassbar simpel. Und bei Telefon-Apps funktioniert das ja vielleicht noch so halbwegs. Aber bei einer vernünftigen iPad-App vergiss es halt, dass, also die Leute sind halt skeptisch, irgendwie mehr als einen Dollar auszugeben oder sowas. Und mir geht's ja auch so. Ich würde ja gerne mal, ja, ich bin bereit, für eine gute Software $40 auszugeben, aber dann möchte ich auch vorher wissen, dass es eine gute Software ist. Und das ist halt zum Beispiel, das bei Android ist das so, es führt auch zu ganz anderen Problemen, aber so, dass du halt einfach auch Sachen zurückgeben kannst, dass du sagen kannst, okay, innerhalb von 2 Stunden oder 24 Stunden oder so, das kannst du halt sagen, okay, ich gebe das jetzt zurück und Google, gib mir mein Geld wieder. Und dann wird halt die App wieder von deinem Telefon gelöscht und du kriegst die halt wieder. Führt dann halt dazu, dass viele Leute dann anfangen, irgendwelche Games durchzuspielen und 48 Stunden später dann die Games zurückgeben.
Ich muss schon wieder nochmal ganz kurz, der Prosecco, der drängt.
Ach so, der Prosecco. Ja, also das finde ich so bei diesem ganzen iOS-Ökosystem im Augenblick das größte Problem. Nicht, dass ich es selber so, also ich bin selber nicht finanziell darauf angewiesen, glücklicherweise, aber ich könnte es gar nicht. Also ich wüsste nicht, wie ich, also ich sehe im Augenblick auch keinerlei Anreiz. Als der App Store noch was Neues war, da war das so, war natürlich auch illusorisch, aber da gab es halt schon relativ viele Leute, die plötzlich davon leben konnten, dass sie eine erfolgreiche iOS-App haben. Und das natürlich, und dass dieser Markt so tot ist, hat, glaube ich, auch eine Menge damit zu tun, dass es halt natürlich, zum einen liegt es daran, dass halt von diesen ganzen kostenlos angeboten und es gibt hervorragende Software kostenlos, die sich halt anders finanziert. Aber gerade hier Apple als Champion of Privacy und so weiter und so fort sollte sich durchaus in der Verantwortung sehen, App Store, App-Developern ein Modell zu bieten, von dem sie leben können. Und das ist, das ist in anderen Bereichen wird das halt, da gibt es regelrecht Zahlen, habe ich gesehen, so und so viel verkauften Geräte lohnt sich das für folgende Spiele und Software und so weiter und so fort. So, wie viel Entwicklungsaufwand muss man betreiben, wie groß muss die Basis sein, damit es sich lohnt, eine bestimmte Software zu entwickeln? Du kannst nicht A-Plus-Software erwarten, wenn der Markt das einfach nicht hergibt. Und beim iPad gäbe er es her von den Userzahlen, aber das Vertriebsmodell ist dafür zu scheiße. Und der App Store ist auf der einen Seite hervorragend in seiner Einfachheit, aber auf der anderen Seite ist er nicht weit genug entwickelt für moderne Software.
Sorry.
Ja. Und kein Problem.
Hast du noch was erzählt?
Na, ich hab diesen Rand noch ein bisschen ausgedehnt im Wesentlichen.
Das ist gut. Ich kann noch ein bisschen erzählen München. Ich war jetzt gerade in München für ein paar Tage und habe ganz viele Sachen gemacht. Ich war bei verschiedenen Dingen des Bayerischen Rundfunks, sagen wir mal.
Okay.
Und zwar, kaum war ich angekommen, am Mittwochabend war ich erstmal bei einer Radiosendung interviewt worden, irgendwie noch um ganz spät abends, und ich glaube aber ehrlich gesagt, das ist immer noch nicht gesendet. Ich habe jedenfalls noch nichts mitgekriegt. Ja, jedenfalls bin ich am nächsten Tag, hatte ich dann einen Auftritt auf den Medientagen in München. Das ist so von Bayerischen Rundfunk so die große Jahreskonferenz, und da habe ich halt so über Blockchain geredet beziehungsweise diskutiert mit Andrew McMullen. Das ist so ein Kryptotyp, Kryptoprofessor aus Australien. Es war okay. Auf Englisch, es war ganz grauenhaft, aber egal. Und dann abends war ich dann noch auf einem von PICT-Salon, das ist PICT, da schreibe ich ja immer meine so eine Art, keine Ahnung, Link-Empfehlungskolumne wöchentlich, und da habe ich das über dasselbe Thema nochmal geredet, allerdings auf Deutsch, und das war irgendwie ganz nett. Und dann war ich am nächsten Tag beim Bayerischen Rundfunk im Fernsehen, so ein Fernsehinterview, das wird irgendwann aber auch mal ausgestrahlt. Da ging es aber irgendwie da ging es hauptsächlich um den Vortrag, den ich dann auf dem Zündfunk-Kongress gemacht habe, der ja auch von Bayerischen Rundfunk mehr oder weniger ist, oder so ein Jugendsender vom Bayerischen Rundfunk, die machen halt auch mal eine jährliche Konferenz. Das ist so ein bisschen so eine Art Münchner Mini-Republika.
Mhm.
Und da habe ich einen Vortrag gehalten über den digitalen Kapitalismus. Und da sind auch eine ganze Menge Themen und Thesen eingeflossen, die ich auch schon hier im Podcast geäußert hatte. Und zwar habe ich da geredet über, ja, also digitaler Kapitalismus und was das ist, vor allem was Kapitalismus ist und ob das Digitale, was dem Kapitalismus geschieht, überhaupt noch dazu taugt, ihn Kapitalismus zu nennen. Und ich hatte dazu schon mal so ein paar kritische Anmerkungen gemacht hier und da und auch schon ein paar Blogposts verfasst und so, aber ich hätte das noch nie so richtig als so eine Gesamtheit mal zusammengefasst vorangebracht. Außerdem habe ich noch ein paar neue Thesen dazu entwickelt und darüber habe ich dann einen Vortrag gemacht und es ist, glaube ich, der Vortrag, es ist, glaube ich, der beste Vortrag, den ich je gehalten habe. Zumindest ist es der Vortrag, zu dem ich habe noch nie zu einem Vortrag mehr gearbeitet. Ich habe über das Thema jahrelang nachgedacht. Ich habe konkret zu diesem Vortrag nochmal monatelang recherchiert und gelesen. Ich habe im Endeffekt ungefähr einen knappen Monat an der Konzeption des Vortrages gesessen. Also ungefähr einen Monat vorher angefangen mit der Konzeption des Vortrages. Ich habe ungefähr eine Woche vorher die Präsentation gemacht und daran rumgefeilt, eine Woche lang. Ich habe noch nie einen Vortrag so häufig geübt vorher. Also ich habe noch nie so viel Aufwand in einen Vortrag gesteckt, noch nie.
Und hat es sich gelohnt?
Ja, das müssen halt die Leute entscheiden, die den Vortrag sehen. Also ich habe auf jeden Fall auf dem Kongress habe ich sehr, sehr, sehr gutes Feedback gekriegt von allen Seiten. Alle fanden das sehr, sehr gut. Ich hatte es auch gehofft, dass der sozusagen online entsprechend Verbreitung findet. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jedenfalls ist die Online-Verbreitung nicht in dem Maße stattgefunden, wie das Feedback war. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass der Titel so ein bisschen abschreckend ist. Ich glaube, der Titel war nicht gut. Ich habe ich hab das genannt, 5 beunruhigende Fragen an den digitalen Kapitalismus. Da kann man nicht so richtig viel sich drunter vorstellen, aber ich habe mich auch eigentlich so, ich sag mal so, ich habe mich so ein bisschen absichtlich bedeckt gehalten, als ich das eingereicht habe.
Nee, weil du nicht wusstest.
Ja, auch vor allem, weil ich mit den Thesen nicht so rauskommen wollte am Anfang. Es war halt so sehr vage gehalten, auch der Beschreibungstext und so weiter. Und ja, es ist aber schon, glaube ich, ziemlich viel interessanter Stuff dabei. Sehr, sehr viele interessante Thesen. Und ich gehe im Endeffekt mit der Forderung raus, dass wir das digitale Wirtschaftsschrumpfung brauchen, dass wir digitales Wachstum vermeiden sollten, weil digitales Wachstum ist schlecht und wir brauchen digitale Wirtschaftsschrumpfung. Wir müssen Werte vernichten statt erschaffen das ist so ein bisschen die Konklusion. Es ist schon sehr radikal. Es ist in gewisser Hinsicht sehr radikal und ich glaube, da werden sich viele Leute dran reiben und ich glaube, da werden sich aber auch viele Leute, also alle Leute, die ihn gesehen haben, meinten, wow, das war mal ein Vortrag, über den man echt länger nachdenken muss und der viel Stoff zum Nachdenken bringt.
Ich wollte ihn eigentlich bis heute gesehen haben, um dich deswegen beschimpfen zu können, aber da ich ihn gesehen habe,
genau,
noch nicht gesehen. Noch
nachholen?
Ja.
Genau. Also das Video ist halt bereits draußen, auch auf YouTube. Ich werde den Link auch nochmal in die Shownotes tun. Finde den immer noch sehr gelungen. Also auch wenn, ich sag mal, so, ich war halt immer noch trotzdem ziemlich aufgeregt und habe mich ab und zu verhaspelt. Es war jetzt nicht der perfekte Vortrag, aber es war definitiv doch der beste Vortrag, den ich jemals gehalten habe. Also wenn man so einen Vortrag mal von mir sehen möchte, der richtig mustergültig ist, dann empfehle ich den.
Also quasi Peak MS Pro?
Wollen wir mal nicht hoffen. Also ich sehe da immer noch Headroom. Ja.
Okay.
Also ich sehe da immer noch Entwicklungspotenzial. Ich bin noch nicht am Limit.
Also ja, aber nach allem, was ich mitgekriegt habe, hat er ganz gut eingeschlagen.
Ja.
Insofern kann man vielleicht kommt da noch was. Ist ja auch sowas, also genau. Auf YouTube längere Vorträge, das ist ja auch sowas, was jetzt nicht so mal ganz schnell viral geht, sondern was ja durchaus ein bisschen.
Ich sag mal so, er ist auch anspruchsvoll, ne? Also ich hantiere da mit sehr, sehr, sehr vielen Daten, Zahlen, Fakten, Theorien, die für viele Leute vielleicht auch erst einmal überfordernd sind. Ich habe den Anspruch eigentlich und auch die Hoffnung, dass ich das gut erklärt bekomme, was ich dort erzähle. Aber es ist trotzdem immer noch viel und kompliziert. Insofern kann ich auch verstehen, dass es jetzt nicht der super viral Hit wird, aber ich will es trotzdem, ich kann das auf jeden Fall guten Herzens weiterempfehlen.
Wir sollen ihn trotzdem alle angucken. Ich gucke ihn mir an, auf jeden Fall.
Genau.
Ach ja.
Und dann wollte ich noch was anderes loswerden.
Okay.
Und zwar schon seit Wochen, Monaten eigentlich. Und zwar kriege ich ab und zu doch auch Spenden rein. Also ich habe ja dieses PayPal-Konto, das bei WMR verlinkt ist, ne, das Spendenkonto, das geht ja auf mein PayPal drauf. Also wenn ihr eigentlich WMR spenden wollt und damit Max meint, solltet ihr es vielleicht lieber lassen.
Nee.
Max braucht das Geld nicht so.
Eben, deswegen dann spendet das doch lieber an Michi. Spendet das doch lieber an ich, das ist doch alles okay, ich brauche das nicht so. Ich bin in der glücklichen Lage, nicht darauf
angewiesen. Es ist jetzt auch nicht wahnsinnig, ich werde damit auch nicht reich, aber es, ich
wollte. Ja, dann mach
trotzdem,
das mal wahnsinnig, dass der Michi damit reich.
Ich wollte mal ein paar Namen nennen, weil ich halt Geld empfangen habe. Jetzt nicht
wollen die Leute genannt
keine wahnsinnigen Beträge, aber schon substanziell. Was?
Mit anderen Worten, könnte ruhig mehr sein. Du schämst jetzt die Leute ich nenne jetzt mal so die nicht so geilen Beträge. Also, Willi Bold wohnt in der Straße. Wollen die Leute überhaupt genannt werden?
Ja, das weiß ich nicht, ist mir jetzt egal. Ich bin ja sowieso nicht so der Datenschutz-Fan und deswegen oute ich die Leute jetzt hier einfach mal ganz, ich oute die jetzt einfach.
Nein, mach das doch, wenn ihr hier genannt. Nein, meinetwegen, das sind deine Spender.
Nein, also ich weiß nicht. Also wenn ich irgendwo spenden möchte, dann möchte ich meinen Namen irgendwo hören. Oder dann gehe ich davon aus, dass es mein Name ist. Wenn ihr jetzt total dagegen seid, genannt zu werden, dann schreibt mir nochmal eine E-Mail und dann editieren wir euch dann nochmal raus aus dem Podcast.
Nein. Weil das muss
dann
ich dann machen.
Editiert euch Max nochmal raus. Nein, sorry. Ihr seid selber schuld. So, das machen wir jetzt. Okay, ihr habt mir gespendet, ihr seid selber schuld, dass ihr jetzt genannt werdet. Doc Martin.
Sag mal, ist das jetzt
Jan Oppermann, Florian Meyer. Ich finde, das sind auch irgendwie alles Namen, die kommen genug sind, dass man, dass sie jetzt nicht wahnsinnig exponiert sind. So, also interessanterweise, ich habe von Doc Martin habe ich nämlich Bitcoin erhalten.
Ah.
Ich bin jetzt nämlich ein Coiner.
Und zwar von der Adresse. Das kann man ja nachgucken.
Ich bin nämlich ein Coiner. Achso, bei der Gelegenheit könnte ich auch gleich nochmal meine Wallet-ID in die Shownotes packen, falls Doc Martin hat das explizit gemeint, so von wegen, um mich mal zu end-no-coinern, ja?
Okay.
ja, also genau, hat er mir Bitcoin überwiesen. Und Jan Oppermann und Florian Meyer haben über PayPal relativ regelmäßig sogar gespendet. Ja.
Wir sollten das mal ein bisschen professionalisieren. Das, finde ich, war jetzt kein Schritt in die richtige Richtung. Liebe Leute, ich lebe nicht von dem, was wir hier machen, von diesem Podcast. Ich hänge hier einfach nur ein bisschen rum. Insofern, mir braucht ihr nicht zu spenden, glücklicherweise. Ich bin in einer, wie ich finde, sehr angenehmen Situation, dass ich eigentlich was anderes mache und das für mich nur ein Hobby ist. Für Michi ist das der Job. Der muss auch.
Nee, Podcast ist nicht mein Job, aber es ist Teil meines Jobs, sage ich mal.
Teil deines Jobs. Insofern sind Spenden immer gerne gesehen. Er hat einen Link auf der Seite, auf wirmüssenreden.de, da könnt ihr ihm gerne Geld spenden, gerne auch regelmäßig. Und wir überlegen schon hin und wieder, obwohl das sehe ich eher als deine Baustelle, sowas wie Patreon oder sowas mal auf die Beine zu stellen.
Aber Max, ich wollte eh nochmal drüber reden, weil ja. Folgendes, du bist ja jetzt ja bald wieder hier.
Mhm.
Und
leider. Ja.
Und ich meine, bevor du gegangen bist, hatten wir ein gut laufendes Podcast-Projekt.
Okay.
Im Sinne von, nee, wir hatten ja echt eine Regelmäßigkeit drin, so alle zwei Wochen richtig,
ja.
Richtig guten Turnus drin. Wir hatten unsere Gäste, Planung und im Endeffekt lief das ja ziemlich gut und ich sag mal so semi-professionell, ja. Und ich finde das eigentlich ziemlich geil, wenn du wieder hier bist, dass wir da wieder zurückfinden.
Ja.
Also wirklich so eine Art, also wirklich uns mal wieder richtig, so richtig ambitioniert WMR zu machen.
Ja.
Und wieder richtig mit coolen Gästen. Ich hab so eine lange Gästeliste von Leuten.
Du hast jetzt noch ein Büro, wo wir das machen können. Bei mir zu Hause geht nicht mehr, weil da wird das Gästezimmer jetzt gebraucht als Kinderzimmer. Okay. Und darum ist das wahrscheinlich, also höchstens im Wohnzimmer machen, aber bei dir im Büro oder sowas wäre das ja alles machbar.
Genau, müsste ich halt das entsprechende Equipment hierher machen, aber im Endeffekt, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Ich nehme mein Equipment ja auch mit und insofern ist das ja alles gar kein Problem.
Ja, also ich finde das gut.
Ja,
finde ich auch. Was sagen denn unsere Hörer dazu? Bitte, schreibt es in die Comments.
Like, subscribe.
Like, subscribe, schreibt es in die Comments.
Schreibt es in die Comments. Ja, ich bin ja, können wir ruhig mal wieder ein bisschen mehr machen, ohne Frage. Alles. Aber jetzt zu meiner Verteidigung muss ich mal sagen, ich habe jetzt schon vor längerer Zeit nachgefragt, wie es denn aussieht. Und hast du gesagt, der Oktober ist total dicht. Und darum hat's
also wegen Terminen jetzt, ne?
Ja,
klar. Also das war jetzt auch krass. Also ich war jetzt die ganze Zeit unterwegs. Ich meine, ich war jetzt allein fast eine Woche in München. Und davor hatte ich halt auch ständig irgendwelche Sachen, auf die ich mich, es ist wirklich so, dass kaum habe ich irgendwas fertig, muss ich das nächste machen. Jetzt gerade muss ich wieder ein Seminar vorbereiten, das dann übernächste Woche passiert und das ist auch viel Arbeit und ja.
Ist halt so,
Oktober ist bei mir auch mal Saison, ne? Also das ist, da sind auch die ganzen Konferenzen, irgendwie überschlägt sich da immer alles so. Das ist echt krass.
Ja, dann, jetzt ist ja auch im Anfang November, aber ich werde leider nicht da sein, weil irgendwie hat sich das Ganze ein bisschen im Sande verlaufen. Ist ja die Republika in Los Angeles.
Ach was, ja, stimmt, ja.
Und die hatten mich auch mal angeschrieben und dann ist das aber leider irgendwie der Kontakt im Sande verlaufen. Also die hörten, ob ich irgendwas machen kann und dafür hätte ich dann ein Ticket gekriegt und irgendwie ist das dann eingeschlafen und jetzt habe ich kein Ticket. Kann
ich mal hinschreiben.
Ja, ich weiß jetzt nicht. Ein bisschen ist es ja auch so, dadurch, dass wir hier schon so im Aufbruchsmodus sind, habe ich jetzt auch größere Probleme gerade als, ich fahre nochmal für zwei Tage nach Los Angeles. Meine Euphorie dahin zu fahren hält sich jetzt durchaus in Grenzen insofern. Ansonsten würde ich das sicherlich machen. Aber, ja.
Schade, schade, schade. Ja, aber wir sehen uns auf jeden Fall auf dem Kongress, ja?
Genau, wir sehen uns auf dem Kongress. Das ist
doch gut.
Ich habe noch keine Unterkunft, das muss ich mir noch irgendwie was besorgen.
Ah, ich auch noch nicht.
Können wir mal gucken, ob wir ein Airbnb zusammen irgendwo finden.
Das wäre auch eine interessante Idee, ja. Ich meine, der Punkt ist natürlich, diese ganzen WGs, die sind ja auch in Leipzig, sind die jetzt über Weihnachten, sind die ja eh auch alle leer. Ne? Ich weiß noch, letztes Jahr war ich halt in einer WG.
Ach so.
Hatte ich mir so ein WG-Zimmer sozusagen geklickt über Airbnb.
Mhm.
Und im Endeffekt
war halt
die ganze WG leer.
Ah, okay.
War halt niemand da.
Ja.
So.
Ja.
Und da war halt Sina wollte dann halt auch noch spontan mitkommen. Da habe ich halt gefragt, so, hab hier noch eine Freundin? Ja, klar, haben wir doch Platz frei. So, geht schon.
Cool. Ja, mal gucken. Ja, stimmt natürlich. Bin mal sehr gespannt auf das Ganze. Ist ja, so dieses in Deutschland wieder sein.
Gut, haben wir noch irgendwas? Nee, ne?
Also wir haben noch viel, aber ich glaube heute nicht mehr. Heute jedoch nicht. Ja. Ich habe Hunger, ich werde
etwas essen gehen. Aufgeschrieben, ne? Was wir machen wollten.
Ja, naja, wir hatten noch 1000 Themen. Brasilien hätte ich ja noch ein bisschen was drüber reden können. Ich finde ja so. Aber machen wir alles beim nächsten Mal. Oder machen es nie, je nachdem. Nächstes Mal gibt es bestimmt schon die nächsten Themen. gucken. Ich würde sagen, für heute Schluss. Du bist wahrscheinlich auch
schon betrunken. Alles klar. Bis denn.
Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn wir jetzt zum Ende hin doch durchaus ein bisschen gehangen haben. 2:13. Naja, so ein bisschen Fahrt verloren, würde ich sagen. Beim nächsten Mal klappt das alles wieder besser. Dann bin ich nicht so unterzuckert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.